Hallo, wenn ihr das hört, seid ihr sehr wahrscheinlich gerade online unterwegs. Das ist schön. Wenn ihr aber auch noch sicher und ganz privat online unterwegs sein wollt, checkt mal NordVPN aus, das weltweit führende VPN. Mit NordVPN habt ihr selbst in der Hand, wann ihr wo im Internet unterwegs seid. Ganz ohne Einschränkungen und anonym. NordVPN verschlüsselt euren Datenverkehr, ohne dass ihr dafür Informatik studiert haben müsst. Alles geht mit einem Klick oder einer automatischen Verbindungsfunktion. Ein NordVPN-Konto lässt sich auf bis zu 10 Geräten nutzen. Und dabei ist egal, ob die mit Windows, macOS, Android, iOS oder Linux laufen. NordVPN funktioniert und bremst sich als eins der schnellsten VPNs auch nicht aus. Also, macht euch online sicher und unabhängig und checkt NordVPN mal aus. Holt euch jetzt einen exklusiven NordVPN-Deal auf nordvpn.com/gametalk. Mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist das völlig risikofrei. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung.
Ballern in Borderlands, Fußball vom Feinsten, Horrorhoffnung und ein großer Switch 2-Nachklapp. All das und mehr jetzt hier im Gametalk. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass sich trotz tropischer Temperaturen hier in Hamburg gleich 4 Leute in diesem Studio versammelt haben. Ganz außen wie immer, der gute Gregor.
Ja, ich weiß nicht, was ihr mit tropischen Temperaturen meint, das ist so ganz normal. Bin ich aber danke, dass ich auch hier sein darf.
Ja, danke, dass du...
Vielleicht die Heizung mal ein bisschen anmachen, ich fröste leicht.
Kaum 36 Stunden nach Ende der Speedrandale Festivals schon wieder hier einfällt. Das war sehr, sehr schön, es hat mir richtig gut gefallen.
Ja, danke, mich hat es auch sehr gefreut, dass einerseits ihr hier auch mal vorbeigeschaut habt und auch da draußen so viel mitgemacht und natürlich die ganzen Runner, die vorbeigekommen sind. Ich erhole mich jetzt erstmal noch für 2-3 Jahre, aber dann bin ich wieder aufnahmefähig.
Okay, also in 2-3 Jahren das nächste Festival. Habe ich da eine verbindliche Zusage?
Vielleicht.
Okay. Rechts daneben die gute Mel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, rechts daneben, weil eigentlich wollte ich ja da sitzen, aber Gregor hat gesagt, nein, das ist sein Platz, deswegen sitze ich hier.
Den verteidigt er bis aufs Blut tatsächlich, diesen Platz. Ich weiß nicht genau, warum. Schreibt immer eure Ideen in die Kommentare, warum Gregor immer da ganz außen sitzt.
Ich brauche Muster und Gewohnheiten.
Ah, okay.
Kennt man
ja,
doch.
Das verstehe
oder?
Ich aber auch sehr gut.
Ich kann das respektieren.
Ja, okay.
Auch, ja.
Schön, dass du auch da
damit
bist.
Damit sind wir bei mir.
Ja.
Herzlich willkommen.
Sehr schön. Wir starten mit dem ersten Thema. Es ist Borderlands 4. Es ist keine große Überraschung. Ich habe es schon angekündigt im Cold Opener. Denn Mel, du hattest die Gelegenheit, ich bin ein bisschen neidisch darauf, du konntest das schon ausführlich spielen. Und ich habe alle 3 Borderlands-Spiele so ein bisschen gespielt. Könnte aber, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Riesen-Fan bin. Könnte auch nicht sagen, welcher mir jetzt am besten gefallen hat. Weil ich finde die immer... für kurze Zeit ganz toll, so dieses alles einsammeln und oh, du kriegst die ganze Zeit Belohnung hingekippt. Und dann irgendwann bin ich es immer so ein bisschen über, es ist so dieses Diablo-Phänomen bei mir, dass ich irgendwann denke, oh, schon auch ganz schön stumpf. Aber ich weiß, du bist große Liebhaberin der Borderlands-Reihe.
Ja.
Was kannst du uns denn erzählen über den vierten Teil?
Ja, also ich durfte schon ein bisschen reinzocken, wie du schon gesagt hast. Und ich habe 2 der 4 neuen Vault Hunter testen können. Also einmal Vex, die neue Sirene, die wir hier auch sehen. Und Rafa, das ist ein ehemaliger Tediore Soldier, der so ein Exoskelett trägt. Mhm. Es gibt noch 2 weitere, die waren noch nicht verfügbar. Ich bin aber eigentlich vor allem auf die gespannt, weil es gibt noch Aemon, das ist ein... ja, der gehörte so einer Vault-Monster-Worship-Kult an und ist jetzt halt selber ein Vault-Hunter geworden. So ein riesiger Typ. Und am gespanntesten bin ich auf Harlow. Das ist eine ehemalige Malivan-Wissenschaftlerin.
Viele ehemalige dabei.
Ja, ist mir auch aufgefallen, ja. Und ja, die beiden, die ich schon spielen konnte, die haben auf jeden Fall auch schon sehr viel Spaß gemacht. Vor allem eine Neuerung ist mir da schon aufgefallen. Und zwar hat man das allererste Mal die Möglichkeit, etwas in der Third-Person-View zu spielen. Und zwar den Action-Skill von Rafa, wo er mit so Schwertern kämpft. Und dann wechselt man richtig aus der First-Person raus in die Third-Person. Aber muss man natürlich Bock auf Melee haben. Ich bin eigentlich eher nicht so der Fan von Melee-Kämpfen in Borderlands. Zumindest war ich es in der Vergangenheit nicht. Ich glaube aber, dass das vielleicht jetzt bei Borderlands 4 ein bisschen cooler sein könnte, weil nicht nur er, sondern auch der andere männliche Vault Hunter, der Aemon, ist auch eher auf Melee ausgerichtet. Also das ist nochmal eine Neuerung. gab es, glaube ich, in Tiny Tina's Wonderlands schon so ein bisschen. Mhm. Habe ich aber auch eher nicht gespielt. Ich will ballern, ich will Waffen in Borderlands, ich will um mich schießen, ich will eigentlich kein Melee.
Mir schon aufgefallen ist, du hast ja ungefähr in der ersten Minute schon mehr über Geschichte und Fraktionen und so erzählt, als ich jemals wusste über Borderlands bisher. Ja. Ist das ein Ding in diesen Spielen? Also spielst du, weil du sagst jetzt gerade, du willst ballern,
ja,
aber interessiert dich auch die Welt und die Geschichte,
voll,
was da so los ist?
Ja.
Weil, also ich weiß, dass auch viele Leute gerne das Telltale-Spiel, ja, mochten, weil das Universum noch so ein bisschen ausmalt. Also das ist schon auch ein wichtiges Ding für dich.
Für mich voll, weil ich finde, Borderlands hat halt so viel Witz und Charme und so viele auch versteckten Stories, kleine Easter Eggs und so, die man halt wirklich nur findet, wenn man sich auch drauf einlässt. Mhm. Was für mich auch immer ein Grund war, viel alleine zu spielen. Also eigentlich natürlich, Borderlands macht sau viel Spaß im Koop, wenn man zu viert zockt, aber dadurch verpasst man richtig viel Story. Ich zumindest. Deswegen spiele ich das immer gern erstmal alleine, bevor ich es mit Freunden spiele. Habe ich jetzt halt da auch gemacht. Ich bin erstmal alleine durch so einen Teil von der Story gelaufen und habe danach noch mit drei anderen zusammen so eine Vault-Mission gespielt, weil das ist auch was Neues, was es jetzt gibt, dass man so ungefähr halbstündige Missionen spielen kann, wo man in so ein Vault reingeht, erstmal sich durch Horden von kleinen Gegnern ballert und am Ende eben das große Vault-Monster hat, was dann auch den geilen Loot droppt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und als ich die Mission gespielt habe, sind mir auch einige Sachen aufgefallen, die im Gameplay jetzt neu sind und anders sind, als wir es von den anderen Borderlands-Teilen gewohnt sind. Zum einen hat man jetzt mit Echo 4, also dem vierten Echo-Gerät, was man halt, in jedem Teil hat man dieses eine Echo-Gerät, wo die Missionen drauf sind, wo man seine Waffen und so wechseln kann, seine Skillpunkte verteilen kann. Mit Echo 4 haben wir das erste Mal einen kleinen Roboter, der einem auch in der Welt Wege zeigt. Also dem man sagen kann, führ mich da und dahin ins Ziel und der zeigt einem das. Und das ganze Echo-Menü ist im Fullscreen. Also sonst hatte man das ja immer nur so vor sich wie so ein Hologramm und man hat die Welt trotzdem noch gesehen und jetzt entert man wirklich so einen Fullscreen-Modus damit. Und in diesem Fullscreen-Modus gibt es auch Sachen, die es vorher da nicht drin gab. Zum Beispiel kann man dort jetzt in dem Menü die SDUs verbessern, also die Magazingröße oder die Größe vom Rucksack, die man sonst bei dem Charakter Marcus sich vergrößern musste und dort kaufen musste. Das kann man jetzt on the fly einfach im Menü machen. Das erspart auf jeden Fall Wege. Genauso kann man jetzt zum Beispiel den Digi-Runner, also das Gerät, mit dem wir uns fortbewegen, einfach aus dem Menü raus oder einfach beim Laufen spawnen. Man muss nicht mehr zu diesen Stationen extra laufen, die es vorher dafür gab. Das ist auf jeden Fall auch viel chilliger, weil man den wirklich, wenn man ihn braucht, wenn man ein bisschen fahren möchte, keinen Bock hat zu laufen, hat man immer dieses Fahrzeug dabei.
Mhm.
Wir sehen jetzt hier auch gerade die Map in diesem Menü. Da ist mir aufgefallen, die hat das erste Mal Farbe.
Okay.
Das gab's vorher nicht. Und die Map zeigt einem die ganzen Geheimnisse. Also wo finde ich ein Vault Key Fragment, wo finde ich eine Truhe und so weiter. Das war früher auch nicht so und das ist für mich der erste kleine Kritikpunkt, weil es mir immer Spaß gemacht hat, diese Sachen zu suchen.
Ist das ein Standard-Feature, dass das einfach jetzt immer angezeigt wird?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das für diesen Test aktiviert haben, dass einfach alles schon verfügbar war und man halt wirklich überall hinlaufen konnte. Ich weiß aber, dass man durch verschiedene Handlungen im Spiel dann diese Markierungen freischalten kann. Also zum Beispiel kann man so ein Silo, was man auch gerade einmal kurz gesehen hat, aktivieren und dann wird einem der Standort vom Vault Key angezeigt.
Oder draufklettern auf dieses Silo erstmal einen Knopf drücken? Oder?
Ja, genau.
Ja, so Ubisoft lässt grüßen.
Ja, genau, so in der Art. Und mag hilfreich sein. Mir hat es immer Spaß gemacht, Sachen eher so zufällig beiläufig zu entdecken oder dann wirklich gezielt zu suchen, aber ohne diese zusätzliche Hilfe. Was mein zweiter großer Kritikpunkt ist, da bleiben wir auch bei der Map, und zwar gibt es keine Minimap. Ich verbringe in Borderlands sehr viel Zeit damit, in die rechte obere Ecke zu gucken eigentlich, um mich an der Minimap zu orientieren. Dass es die nicht mehr gibt, sondern dass wir stattdessen in der Mitte des Bildschirms oben einen Kompass haben, finde ich extrem gewöhnungsbedürftig. Es hat beim Ausprobieren sehr lange gedauert, bis ich das wirklich gecheckt habe. Also klar, Kompass kennt man auch aus anderen Spielen, Aber gerade bei Borderlands bin ich einfach die Minimap gewohnt und die würde ich mir auch zurückwünschen.
Ist das schon bestätigt, dass das keine geben wird, auch im fertigen Spiel? Weil du würdest jetzt anhand des UIs ja denken, dass du sowohl oben rechts als auch oben links noch Platz hättest, weil die Sachen da nicht bündig gesetzt sind. Da würde ja eine Minimap noch drüber passen, ne?
Ja, ich habe die Hoffnung, dass die Entwickler halt diesen Game Talk sehen und hören, dass ich so unzufrieden damit bin, dass es keine Minimap gibt und dass sie dann eine Minimap...
Ich schicke denen den Link so lange zu dem Video, bis sie mir darauf antworten.
Das finde ich richtig toll, vielen Dank.
Aber was genau stört dich? Also weil dieses Ding da oben, da kannst du ja einfach jetzt auf der Map dann eine Markierung setzen und dann bekommst du ja angezeigt, wo du lang musst. Und dann kannst du das ja dann deinen Weg danach ausrichten. Welche Informationen der Minimap fehlen dir?
Zum Beispiel... wo man langlaufen kann und wo nicht. Also du hast ja dann auf der Minimap auch quasi die Gebäude eingezeichnet und weißt dann, okay, aber hier, da komme ich jetzt nicht durch, da ist vielleicht noch ein Weg, da ist was verschlossen, aber vielleicht kann man das ja später noch öffnen. Das sind so Informationen, die mir fehlen. Ja.
Jetzt korrigiere mich gerne, du hast auch früher Borderlands gespielt, ne? Ist das was dich noch kickt? Hast du Bock drauf in Borderlands 4?
Also ich hätte Bock, mal wieder reinzuschauen auf jeden Fall. Ich habe damals, wir haben das auch mal zu viert gespielt, das war sehr lustig. Das war mit dem Loot, ehrlich gesagt, sehr upturned, weil wir dann, das war, ich glaube, Borderlands 2, weil der Loot dann ja für alle da rumliegt und dann muss man irgendwie sich aufteilen und gucken, wer kriegt was. Und das dauert halt jedes Mal mega lange. Dann kämpfst du und dann liegen die Waffen rum und dann musst du gucken, okay, wer kriegt jetzt welche Waffe? Mhm. Dann diskutierst du und so. Und dann hatten wir uns das System überlegt, das quasi irgendwie... Der Buchstabe, mit dem die Waffe beginnt und dann irgendeine Zahl und des Schadenswertes, ob es ungerade oder gerade ist, und danach haben wir das dann irgendwie verteilt. Aber das hat mich immer ein bisschen aufgehalten, weil das ja eigentlich eher ein schnelles Gameplay auch ist.
Aber seit Borderlands 3 gibt es ja die Möglichkeit, dass Loot für jeden einzeln ist, dass man das nicht mehr macht.
Ja, und das ist auch unbedingt notwendig. Aber ich habe 3 halt nicht gespielt oder kaum. Und ich hätte jetzt auch Bock, mal wieder reinzugucken, weil ich mag halt auch einfach, manchmal ist man in der Stimmung, einfach ein bisschen rumballern zu wollen.
Ja.
So.
Würdest du sonst sagen, Mel, dass es spielmechanisch noch andere Weiterentwicklungen gibt, was so das Ballern angeht, die Art und Weise, wie sich das Spiel anfühlt? Weil jetzt rein vom Zuschauen würde ich sagen, und das meine ich nicht despektierlich, das sieht halt schon noch sehr ähnlich aus, rein visuell zu den Teilen vorher, ne?
Ja. Also visuell muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich hatte aber das Gefühl, dass zumindest sowas wie Licht und Schatten und so ein bisschen dynamischer sind. Mhm. Dass das schon alles schicker ist auf jeden Fall als 3. Zum Loot kann ich auch noch sagen, die haben eine Sache angepasst. Und zwar gab es bei Borderlands 3 zu viele goldene Waffen, sodass das irgendwann auch kein Reward mehr war. Dass es nicht mehr geil war, wenn die goldene Waffe gedroppt ist, sondern es war so, ja okay, ich habe halt schon... Mein komplettes Equipment sind nur goldene Waffen. Nehme ich jetzt die noch, brauche ich die? So, und jetzt gibt's wieder weniger goldene Waffen.
Was lustig ist, dass man das... Ist ja, eigentlich ist es ja gut.
Ja.
Aber man findet das dann...
Ja, es war auch nicht mehr rewarding.
Die goldenen Waffen weg.
Ja, voll. Und Spielmechanik gibt's ein paar Sachen, die sie jetzt erneuert haben, die ich auch alle sehr als... Oder die meisten zumindest als sehr sinnvoll erachte. Zum Beispiel gerade im Kampf... kann man jetzt ausweichen durch so einen Dash. Mhm. Das ging vorher nicht. Das habe ich auch sehr viel genutzt. Und das hat mir das ein oder andere Mal auf jeden Fall das Leben gerettet. Man kann klettern mittlerweile. Also auch nur natürlich an dafür vorgesehenen Orten. Mhm. Aber klettern ging vorher auch nicht. Man kann schwimmen. Man kann gleiten. Und es gibt einen Doppelsprung. Und dadurch kommt man jetzt auf jeden Fall auch an Orte, an die man vorher halt nicht gekommen wäre, deutlich höher. Oder sag ich mal, früher gab's so diesen Hack, dass man sich selbst mit einem Rocket Launcher irgendwo hochkatapultiert hat, um an irgendwelche Orte zu kommen. Das ist jetzt ja natürlich wesentlich einfacher durch die neuen Fortbewegungsmöglichkeiten. Ja. Nicht zuletzt durch den Greifhaken, der erstmal so ein bisschen fast schon sinnlos erscheint, wenn man sich, also wenn ich einen Doppelsprung habe, um auf ein Dach zu kommen, warum brauche ich einen Greifhaken, um da hochzukommen?
Ja.
Aber man kann den Greifhaken auch im Kampf einsetzen. Also man kann zum Beispiel irgendwelche Kanister zu sich ranziehen und die dann wiederum auf die Gegner draufwerfen. Und das macht auch ordentlich Schaden. Also es sind auch wieder so Elementarkanister und je nachdem, welches Element hilft, nimmt man dann das. Das macht auf jeden Fall Spaß und das habe ich auch sehr viel genutzt dann. Also den Greifhaken habe ich eher im Kampf benutzt als zur Fortbewegung. tatsächlich.
Das ist ganz funny.
Das finde ich lustig.
Die kleine Waffe, die da läuft, ne? Es gibt auch jetzt Waffen, die sich aus mehreren Herstellern zusammensetzen. Also es ist ja immer so ein Ding, es gibt ganz viele verschiedene Waffenhersteller bei Borderlands, die haben verschiedene Perks, die einen haben Elementarschaden, die anderen Explosionen, die dritten werfen die Munition oder diese kleinen laufenden Waffen entstehen dann da. Und jetzt in Borderlands 4 wird es Waffen geben, die aus mehreren Herstellerteilen bestehen. Also dann kannst du einen Teil von einer Elementarwaffe von Malivan haben, die dann kombiniert ist mit Torque, die dann noch explodiert, oder mit Tedior, die dann noch ihr Magazin wirft.
Mhm.
Da habe ich auch erst gedacht, dass man sich die irgendwie selber bauen kann. Habe das auch sehr frenetisch in den Menüs gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Die gibt's einfach so, die findest du dann. Ah, okay. Und je verrückter die Kombinationen sind, desto verrückter die Waffe, aber man kann sie nicht selber bauen.
Schon ein bisschen weird dann, weil du, wenn du das Feature einbaust, denkst du natürlich,
ja, okay,
Leute können sich ihre Traumwaffe dann zusammenbauen. Ich sehe da schon richtig, wie Gregor da sitzen wird und sich 2 Stunden lang seine Lieblingswaffe in Borderlands 4 zusammenbaut. Oder macht das gar nichts mit dir?
Ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht 2 Stunden Borderlands gespielt, aber ich habe dafür alle Spiele, glaube ich, in der Sammlung mehrfach, aber noch nie eine Sekunde gespielt so richtig. Ich sehe schon dran, was so das Attraktive ist für Leute, die dann solche Spiele mögen, aber mit mir macht das null, leider.
Nicht mal die Heavy Weapon da, die ist nämlich auch neu.
Also ich habe Rage 2 gespielt, das ist doch ein bisschen fast wie Borderlands, oder? Ja,
gespielt.
Ja, das reicht mir dann. Nee, es ist irgendwie, also ja, dieser, also Loot macht mit mir nicht wirklich was. Ich spiele auch kein Diablo oder solchen Krams. Mhm. Ich muss nicht dann X-Waffe 17 mit 13 Hitpoints mehr oder sowas holen. Zahlen können natürlich gerne in Videospielen drin sein, aber lass mich lieber taktieren, wie ich Hitpoints abbaue und anderen Kram mache. Und irgendwie das hier, ich kriege ja nur die Außenbetrachtung dann mit. Mein Eindruck war, dass Borderlands 3 nicht ganz das gewesen ist, was sich Leute zu 100% gewünscht haben. Mhm. Wenn mich was interessieren würde, wäre es wahrscheinlich eher Tiny Tina's Wonderland, weil es ein bisschen anders strukturiert ist oder mehr auf den Humor geht. Wobei der Humor mich auch ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, so die Art, die da drin ist. Aber
das ist natürlich
die Leute mehr.
Das finde ich interessant, weil ich habe das genau umgedreht, das Gefühl, weil bei Tiny Tina's Wonderlands hatte man ja durch diesen Rollenspielaspekt eigene Charaktere, die man sich selber zusammengestellt hat, die nicht wie in den anderen Borderlands-Teilen quasi fertig konzipierte Charaktere mit einem eigenen Charakter, mit eigenen Voice-Lines irgendwie sind. Und dadurch fehlte mir total viel. Also gerade weil das... Ja, weiß ich nicht. Also da fehlte dieser Humor und dieser Charme und die Hintergrundgeschichten der Charaktere.
Ich muss mich mal so ausführlich damit beschäftigen, um zu sehen, ob ich nicht nur einen schlechten Eindruck von dem Humor in der Außenbetrachtung habe oder ob ich das so ein bisschen Rick and Morty.
Ja.
Habe ich auch keine Folge gesehen, aber High on Life war ganz nett für ein paar Stunden.
Es gibt
aber
Rick and Morty Easter Egg in Borderlands 3. Man kann Rick and Morty.
Mich wundert das überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Aber ich bin auch ganz eigen bei den Sachen und nicht jeder muss ja auch alles in Spielen dementsprechend.
Aber Tiny Tina ist ja auch so rollenspielmäßig, so
JRPG. Ja, also mich interessiert mehr das Konzept da und weniger die ausgearbeiteten Charaktere. Ist dann so eben, dass ich vielleicht mehr dann die Memes und das Drumherum dann mitbekomme. Und Borderlands sieht für mich nicht nach etwas aus, was ich. Mit Ausnahme vielleicht Tiny Tina und ich glaube, das Tales of the Borderlands habe ich irgendwo auch nochmal und das kriegt ja auch dann, so wenn es rein auf Storytelling geht, vielleicht dann auch das Lob, aber ich brauche wirklich nicht die eine Waffe, die schießt. 6 Millionen Waffen. Also das ist nicht meins.
Du hast auf jeden Fall noch etwa 2 Monate Zeit, Gregor, um alle Borderlands-Spiele nachzuholen. Das Spiel erscheint am 12.09. Vielen Dank dir, Mel, für deine ausführlichen Eindrücke. Das Spiel kommt übrigens erstmal nur für PC, PlayStation, Xbox. Ist ja auch angekündigt für die Switch 2. Aber mittlerweile gab es nochmal eine Update-Info dazu, dass es erst später auf die Switch 2 kommt, was ich schade finde, weil es wäre ein cooles Spiel, um zwischendurch mal so ein bisschen zu ballern, irgendwie auf einer Zugfahrt oder so. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass es auch auf einer Switch 2 vernünftig laufen wird, weil der Look, glaube ich, technisch nicht so krass fordernd ist. Das kriegt man, glaube ich, schon ganz gut hin.
Hat der Pitchfork nicht vorgefühlt? Macht euch mal bereit, ein bisschen mehr zu latzen für das Spiel.
Das sind sie, glaube ich, aber wieder, also müsste ich jetzt nochmal...
zurückgerudert.
Darfst du gerne nochmal bei Google nachprüfen, ob das wirklich so ist, was die finale Preisinfo jetzt angeht, ob das dann wirklich...
100 Euro für Borderlands 4.
Wir besprechen derweil mal ein Spiel, was deutlich günstiger ist. Und ich weiß, dass Nils das auch viel gespielt hat oder vielleicht sogar gerade noch spielt. Es ist Rematch, ein etwas ungewöhnliches Fußballspiel, was dir vielleicht noch bekannt war, Nils, aus der ersten Folge Verflixte Critics. Da warst du darum gebeten, eine Wertungseinschätzung für dieses Spiel abzugeben. Würdest du sagen, dein Eindruck, den du anhand des Trailers hattest, hat sich im fertigen Spiel bewahrheitet?
Nee, nicht vollends. Also ich habe... zu dem Zeitpunkt, als ich den Trailer gesehen habe, in Verflixte Critics noch nichts von dem Spiel gehört und wusste auch nicht, dass das von den Sifu-Machern Slowclap ist, die ja durchaus schon nachgewiesen haben, dass sie wissen, wie man ein gutes Spiel baut. Deswegen habe ich das ein bisschen verrissen und gedacht, das kriegt eine irgendwie 56 oder so bei Metacritics. Mhm. Es sind am Ende ein bisschen mehr geworden, aber jetzt auch kein Erdrutsch. Das ist eine solide Wertung. Ich habe es dann natürlich gespielt, weil es auch Fußball ist und das reizt mich dann erstmal im Grundsatz. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spaßig. Wir sehen ja auch so ein paar Bilder. Also es ist natürlich grafisch eher so ein bisschen Rocket League-mäßig und sehr arcadig, wenn man das jetzt im Fußballgenre verorten möchte. Es gibt im Grundsatz drei Modi, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Und es ist so Bolzplatzgefühl. Also es gibt keinen festen Torwart, sondern letzter Mann nimmt in die Hand. Das wird dann automatisch so gemacht, dass der dann Handschuhe anbekommt und dann weißt du, okay, du bist jetzt der Torwart und bewegst dich auch anders und kannst dann auch springen und den Ball halten. Hier hat man es gesehen. Es ist relativ schnell. Es hat diese Rocket League-Banden, also dass du quasi in so einer Art Gewölbe bist und der Ball kann nicht ins Aus gehen. Es gibt ja so ein paar grafische Effekte, die sind aber zu vernachlässigen. Und vom Gameplay her ist es halt so, dass du da schon erstmal reinkommen musst. Die Tastenbelegung ist ganz anders als bei herkömmlichen Fußballspielen. Du passt, glaube ich, mit der Viereck-Taste des PlayStation-Pads. Schießen ist dann, glaube ich, der rechte Trigger. Ja. Und dann musst du, wenn du Tricks machen willst, RB gedrückt halten und X ist dann so ein Flick, womit du den Ball quasi mit der Hacke so über dich selber ziehst. Und dann ist das im Prinzip so ein bisschen auch Konter, also Aktion und Gegenaktion. Wenn du als Angreifer merkst, okay, ich werde gerade attackiert, du kannst relativ schnell den Ball verlieren, durch eine Grätsche zum Beispiel, dann kannst du halt den Ball so über dich rüber flicken und wenn dann der Gegenüber glaubt, okay, du flickst ihn rüber, kannst du so einen Sprung machen und versuchen, den Ball in der Luft abzufangen. Und wenn du glaubst, okay, er geht lässt den Ball am Fuß, kannst du den halt umgrätschen. Es gibt natürlich auch keine Fouls. Das macht das Spiel sehr, sehr schnell. Es gibt keine Unterbrechungen. Und man ist halt ständig auf der Hatz, ne? Also man ist ständig irgendwie am Freilaufen oder am Ball anfordern. Sehr schönes System auch. Wenn man den Ball anfordert, dann entsteht so eine Passlinie, die es dann auch leichter macht, den zu treffen, weil du musst den Pass ansonsten manuell steuern.
Das ist manuell
ein Teil der Herausforderung. Es gibt ja einige Leute, die haben früher auch FIFA mit manueller Steuerung gespielt, die werden da einen kleinen Vorteil haben. Das ist eine schöne Herausforderung, weil das dann eben, weil man ein bisschen Skill auch braucht, obwohl es so einfach eigentlich erscheint, kann man das, glaube ich, sehr, sehr skillig spielen. Wirklich, wie gesagt, wie Rocket League. Aber es hat einen deutlich weniger frustrierenden Einstieg. Also bei Rocket League habe ich nicht reingefunden, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, ich kann nicht das umsetzen, was ich will. Ich komme mit dem Auto nicht an den Ball ran. Ja. Hier ist es halt sehr, sehr viel einsteigerfreundlicher. Aber trotzdem glaube ich, dass man das sehr mastern kann.
Ich finde es schon immer noch schwierig dann, wenn man so, also ich habe am Anfang auch viel rumprobiert, so auch, was ist meine liebste Konfiguration? Also ich habe die ganze Zeit gedacht, 4 gegen 4 sei irgendwie optimal. Denn 3 gegen 3 ist schon, ist natürlich sehr reduziert. Wenn dann einer im Tor auch noch bleibt, dann können sich die anderen beiden ja vorne immer nur hin und her passen. Oder du hast viele Situationen, wo das Tor leer ist, weil alle drei nach vorne laufen. Ich bin dann irgendwann aber auch zu 5 gegen 5 umgestiegen, weil du ja Ranked-Spiele nur 5 gegen 5 spielen kannst. Das heißt, da gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wie ich übrigens generell finde, dass das Spiel ein bisschen wenig Modi hat. Also es hat ja auch gar keine Offline-Modi, sondern du kannst es quasi nur online spielen. Dann machst du halt Freundschaftsspiele oder du spielst Ranked und steigst dann nacheinander in so verschiedene Ligen auf. Da fühlt es sich ein bisschen an wie ein Free-to-Play. Spiel, auch weil du ja so Währung dir erspielst, mit der du dir dann irgendwie neue Schuhe kaufst oder neue Stutzen und solche Sachen, obwohl das Spiel ja ein normales Kaufspiel ist, also bezahlst dafür ja Geld, finde, dass da nicht so viel drin ist, finde aber, dass es spielerisch schon auf jeden Fall einen Sog entfaltet, so nach einer gewissen Zeit und um das nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben, das, was du gesagt hast, was man an Manövern machen kann, das sind ja Sachen, die kannst du prinzipiell auch in FIFA machen, es ist nur eben schwieriger und ich finde das auch ein bisschen interessant, dass Passen und Schießen generell anders funktioniert, weil du siehst ja hier zum Beispiel bei dem Spieler dieses Fadenkreuz und das ist quasi immer dein Zielpunkt für einen Schuss, aber wenn du passen willst, dann spielt dieses Fadenkreuz keine Rolle, sondern er passt quasi immer dahin, wo du mit dem Analogstick hindrückst und dann auf Passen drückst. Das heißt, du spielst auch viele blinde Pässe, was man meiner Meinung nach auch muss, weil man sehr, sehr schnell den Ball verliert, wenn du immer wartest, okay, der Ball kommt zu mir, ich nehme den an, ich drehe mich irgendwie auf der Stelle oder will irgendwie mich orientieren. In der Zeit hast du den Ball in der Regel längst verloren. Und deswegen passt man viel den Ball einfach blind hin und her.
Wenn man dazu in der Lage ist, ne, weil da auch dieses Spiel Rematch hat das gleiche Problem, was alle Fußballspieler haben, wenn man mit Randoms spielt.
Ja, ja.
Gerade im Fußballsektor hast du halt super viele egoistische Leute, die die ganze Zeit nur dribbeln und alles alleine machen und überhaupt nicht daran interessiert sind, die anderen Leute mit ins Spiel einzubeziehen. Was, finde ich, total paradox ist, weil es ist ja ein Teamspiel und man könnte ja auch ein Spiel spielen, was irgendwie im Solo funktioniert.
Stimmt.
Deswegen erschließt sich mir dieses Mindset nicht, wie man sagt, okay, ich spiele ein 5-gegen-5-Spiel und spiele aber eigentlich nur alleine.
Aber spielst du Ranked tatsächlich?
Ich habe auch Ranked-Match gemacht, wurde ich auch beleidigt. Voice-Chat, ich gebe jetzt die
genauen
Worte nicht wieder. Aber also das ist schon, da hat die Community... ist halt teilweise bei solchen Spielen halt ein bisschen schwierig. Es ist auch Glückssache. Manchmal hast du halt wirklich ein Team, wo es sau viel Spaß macht, wo alle auch versuchen zu passen und den Ball laufen zu lassen, dich einzubeziehen und auch einfach nett sind über diesen eingebauten Rückkanal. Du kannst dann ja so vier, also du kannst entweder sagen, super oder schade oder wir schaffen das und ein bisschen motivieren und die Leute nutzen das dann auch und es funktioniert dann.
Ja, ich finde, es hat ungefähr 3 Tage funktioniert. Ja. Mittlerweile wird dieses gute Arbeit oder auch Danke, es wird dann nur noch auf diese sarkastische Art und Weise verwendet. Wenn jemand Scheiße gebaut hat, dass du dann sagst, ja vielen Dank, du Vollidiot.
Ja. Aber das ist ja das, was ich meine, das bestätigt das ja, ne? Dass da immer so eine Grundaggression mitschwingt. Ich weiß nicht, ob es am Fußball liegt oder was, aber es ist erstaunlich. Es macht am meisten Spaß, finde ich, mit Freunden, weil du dann miteinander wie in einem Discord bist oder und du kannst dann auch sagen, okay, lass mal den Ball laufen. Ne? Also unter Freunden macht man das halt nicht. Und was du eben auch gerade sagtest mit dem Blindpassen, das stimmt. Und da hilft halt auch dieses Ballanfordern wieder. Ne?
Ja.
Wenn halt jemand sich freiläuft, jetzt hat man es gesehen, er hebt den Arm und normalerweise erleichtert das dann jetzt eine Flanke oder einen Pass.
Übrigens, ich glaube, wie viele Stunden ich gebraucht habe, um all diese Tore selber zu schießen, die ich hier in dieses Spiel geschnitten habe.
Du hast auch alle Tore dann aneinander geschnitten, damit möglichst erfolgreich.
Ja, das sind noch die ersten Stunden. Ich habe das Spiel mittlerweile echt tendenziell ein bisschen zu lange gespielt. Ich habe eben im Vorgespräch hier nachguckt, 26 Stunden habe ich bisher gespielt. Und das sind alles so, du hörst ja irgendwann mit Capturen auf. Hier übrigens mal was, ich weiß nicht, wie du das findest, Nils, weiß nicht, was das soll, diese Effekte, dass das Spielfeld manchmal blau wird oder dass es so sandig wird. Das soll, glaube ich, so ein Atmosphäremittel sein. Ich finde das super irritierend. Genauso, was mir halt nicht gefällt am Spiel, wenn du lange spielst, merkst du das immer deutlicher. Das Spiel hat nahezu gar keine Stadion-Sounds oder Zuschauer, du hörst fast gar nichts. Und es gibt so eine komische, sphärische Musik, die so ganz unaufdringlich ist. Und irgendwie finde ich das für ein Fußballspiel alles einigermaßen unpassend. Also das sind so ein paar etwas seltsame Entscheidungen, was die Präsentation angeht.
Ja, also es orientiert sich sehr an Rocket League, was den Look angeht. Ich glaube, das zielt ganz klar auf Leute ab, die das gespielt haben oder eben auch wie Leute wie mich, die das grundsätzlich gut finden, aber zu schlecht sind, um Rocket League wirklich vernünftig spielen zu können. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Designentscheidung. Für mich funktioniert das. Es ist halt, man spielt ein Spiel und klickt direkt auf nächstes Spiel. Mhm. So, das ist halt, du musst auch nicht aus dem Menü raus. Du kannst direkt sagen, okay, direkt nächstes Spiel. Ja. Es geht auch noch recht schnell. Es gibt ja auch, was ich bei FIFA oder so, dauert das teilweise auch richtig lange, bis dann die nächste Partie funktioniert. Mhm. Also wenn du Pro-Clubs spielst, das ist ja der Modus, der vergleichbar ist, ne? wo jeder, jeder Mensch quasi Mensch ist.
Das haben wir auch gar nicht gesagt, dass du einen Spieler nur fest immer steuerst.
Du wechselst Spieler, nicht hin und her. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Gibt auch keine Bot-Version, glaube ich. Dass du, also auch wenn einer aus dem Spiel fliegt, wird er nicht von Bots ersetzt, sondern dann hast du
auch ein bisschen
weniger.
Doof ist.
Das ist ein bisschen doof. Ja. Aber was du gerade eben nochmal so gesagt hast, ist so der wichtigste Aspekt, der das auch vom Gameplay so ein bisschen von anderen Fußballspielen zu unterscheiden macht. Dass du, wenn du schießt, und da muss man sich dran gewöhnen, du musst wie bei einem Shooter sozusagen das Steuerkreuz quasi dahin ausrichten, wo du treffen willst.
Genau.
Und das ist auch so ein bisschen so knifflig. Das muss man erstmal checken, wie das geht, weil das ist so frickelig, weil man ist das anders gewohnt. Man ist gewohnt, dass man mit dem rechten Analogstick irgendwie so lenkt oder sich den Spieler auch ausrichtet. Also bei FIFA musst du ja auch den Spieler vom Körperschwerpunkt so ausrichten, dass du den kannst halt nicht rückwärts schießen, sondern du musst halt gucken, dass du zum Tor stehst und dann funktioniert der Schuss gut. Und da ist das irgendwie, da läuft das alles über das Zielen halt. Das ist ein bisschen strange.
Dafür ist es dann aber ein bisschen einfacher. Du kannst schon auch mit dem Rücken zum Tor hier, du wirst dann immer einen Fallrückzieher oder sowas machen. Das geht hier natürlich. Also so dieses Momentum oder so eine reale Physik ist da nicht so stark dann drin, wie jetzt bei einem FIFA, wo du halt dann keinen Schuss hinkriegst, wenn du nicht gut zum Tor stehst. Also ich finde es spannend. Ich glaube, das Spiel hat sich nicht so einen Gefallen damit getan, dass was eigentlich ist, so was nett und gut. Die haben ja Keys auch schon vor Release verschickt. Da war es sehr absturzanfällig. Spiele hatten Glitches. Es hat nicht gescheit funktioniert. Es hat glaube ich, auch den Wertungsschnitt am Anfang ziemlich runtergezogen. Ich finde es besser als das, was jetzt zum Beispiel bei Metacritic steht. Für dich ist es natürlich gut für verflixte Critics. Ja. Du warst mit deiner sehr niedrigen Wertung nicht ganz so weit weg davon. Mhm. Ich würde sagen, wenn man Fußball mag oder auch Rocket League, ist das auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden spricht. Euch das in irgendeiner Form an, dieses Spiel?
Ich habe die ganze Zeit mir schon mal ein paar Gedanken gemacht darüber. Ich habe früher sehr viele Fußballgames gezockt, so zur PlayStation, PS2, GameCube-Ära, so die Winning Elevens und ganz früher Adidas Power Soccer und wie das da alles heißt. Oder wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, mich erinnert hier immer so ein bisschen an Libero Grande mit dem einzelnen Spieler, den du spielst, was ja auch so eine ganz andere Ausrichtung gewesen ist. Ich denke mir immer bei solchen Sachen, Rocket League habe ich auch ein kleines bisschen gespielt, da geht es mir wie Nils, ich bin zu schlecht dafür, aber ich sehe die Faszination da drin und den Wahnsinn oder die andere Art von Gameplay, die da entsteht. Bei sowas frage ich mich immer persönlich, hat das noch viel mit Fußball an sich zu tun oder ist es ein Action-Game in einer Fußballverpackung? Weil wenn dann solche Spiele rausgekommen sind wie die ganzen Nintendo-Sport-Games. Ja, das hat ja auch per se selten was mit dem normalen Sport zu tun, sondern irgendwie aufpowern von irgendwelchen Balken und sich positionieren, aber nicht, dass du dann wirklich Pässe, Taktik und andere Sachen machst. Oder auch, was war denn das andere Beispiel, was ich drin hatte? Hier das Captain Tsubasa Fußball, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, das auch null mit richtigen Fußball zu tun hat.
Das hat Rematch dann schon noch eher. Es gibt ja zum Beispiel keine Icons und Items und ich finde schon auch, dass, also es hängt davon ab, mit wem man spielt. Nils hat es eben schon gesagt, es kann mit Randoms auch super frustrierend sein, weil alle fünf rennen die ganze Zeit wie die Hühner auf den Ball. Aber wenn du eine gute Mannschaft hast, die Leute gucken schon auch, wie stellt man sich auf dem Spielfeld hin, wie positioniert man sich. Einer bleibt vielleicht auch ein bisschen weiter hinten, es kommt sonst relativ viele mal zu schnellen Kontern in dem Spiel, um zu verteidigen und so. Man kann da schon mit Fußballverstand, glaube ich, ein bisschen was reißen oder der beeinflusst zumindest das Spiel. Wenn ich weiß, wie Fußball funktioniert oder wie ich mich da verhalte, dann bin ich tendenziell auch etwas besser. Und das ist jetzt bei einem Mario-Fußball ja nicht unbedingt so.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich dann angucken möchte, weil da zu viel die Online-Anxiety dann kickt. Mhm. Also mit bekannten Leuten würde ich es dann spielen, aber einfach mit Randos irgendwie reinhoppen, die dann entweder nur für sich spielen oder sofort sauer auf mich sind, dass ich irgendwas nicht richtig sofort gewusst habe, da habe ich keinen Bock drauf.
Mel, wie ist es bei dir?
Ja, Fußballspiele nie wirklich gespielt. Find's aber an sich interessant, zumindest zum Angucken, weil auch bei einem FIFA, da schalte ich irgendwann ab, da gucke ich nicht mehr wirklich zu, aber ich könnte mir vorstellen, auch hier auf dem Sender mal sowas in der Gruppe irgendwie zu zocken und dann da wirklich auch gern zuzuschauen bei sowas.
Cool. Werdet ihr das noch weiter mal in der Gruppe spielen? Du hast mit Viet und Kuro zum Beispiel gespielt.
Viet und Kuro gespielt und das hat mega Bock gemacht und ich habe auch schon Lust auf jeden Fall, das weiterzuspielen.
Wo spielt ihr denn PC wahrscheinlich, ne?
PC, ja.
Okay, hat leider, glaube ich, kein Crossplay aktuell, was ein bisschen schade ist, aber du spielst schon mit Controller, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Auf jeden Fall.
Cool, also guckt mal rein, wenn ihr Interesse habt. Das war Rematch und für den Fall, ich hatte mich darauf vorbereitet, dass Gregor vielleicht gar nichts sagen kann oder möchte zu Borderlands oder Rematch. Ja,
ich habe es rausgesucht.
Was?
Ich habe die Preise rausgesucht für Borderlands.
Ach so, ja.
Ich will mal ergänzen.
Da sagt das gerne.
Version, Steam und Epic, 70 Euro im Download. Xbox und PlayStation 5, 80 Euro.
Okay.
Also die normalen Preise per se. Aber wer möchte, kann sich auch die Deluxe Edition für 99,99 € holen. Oder die Super Deluxe Edition für 129,99 € mit Krams dabei.
Okay. Ja, auch ein stolzer Preis. Mal gucken, was es auf der Switch 2 dann kosten wird. Aber ich meinte eher, wenn du inhaltlich nichts dazu sagen kannst. Deswegen hatte ich für dich jetzt schon das nächste Thema mit hier reingepackt. Schön. Es gab wieder ein neues Video zu Resident Evil Requiem. Wir wissen ja mittlerweile, kommt nächstes Jahr im Februar PC, PlayStation, Xbox. Gregor, was sagst du zum neuen Material, was wir jetzt hier gesehen haben?
Es war ja nicht wirklich so viel großes Material. Capcom hat ja so ein Showcase gemacht, wo sie mal dann endlich mal ein bisschen mehr daraus gezeigt haben, inklusive mehr so auf Interviews gemünzt, für die man sich nochmal extra anmelden muss, wenn man sich die vollen Interviews angucken will, was ich jetzt nicht gemacht habe. Die haben noch gesagt, geh nachher auf eine Webseite, dann kriegst du die restlichen Schnipsel da zu sehen mit Infos. Ich hatte mich ja auch schon ein bisschen informiert vor Ort, das konnte man ja auf dem Summer Game Fest, wo die Leute, die vor Ort waren, ja auch schon mal anspielen. Und eine der großen Fragen war ja da gewesen, hey, was ist eigentlich die Hauptperspektive bei dem Spiel? Ist es Ego-Perspektive wie Resi 7 oder 8? Oder geht es mehr den Remake-Weg wie Resident Evil Remake 2, 3? Und so weiter, 4, dass du so eine Third Person hast, vielleicht potenziell mehr Horror durch die Ego-Perspektive, wobei man sagen muss, Resident Evil 8, das ist auch geballert ohne Ende, so wie bei einem Ego-Shooter die meiste Zeit. Oder hast du eher dieses Action-Horror-mäßige eben, was du für eine Third Person gewohnt bist. Du wirst ja jetzt jederzeit wechseln können, anscheinend, was ich interessant finde in der Hinsicht. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut das vom Level-Design her funktioniert, weil die Spiele müssen ja auch darauf, je nachdem, welche Perspektive da geeignet ist, darauf aufgebaut sein, wie kommst du vernünftig da um die Ecken, wie sind so Set-Pieces aufgebaut, wie funktioniert allgemein das Ballern und so weiter. Weil wir haben so Alibi-Third-Person-Sachen, wenn man sich die Bethesda-Games mal anguckt, also die Fallouts und die Elder Scrolls, also drückst auf den Button, dann hast du eine Third-Person-Perspektive. Aber da merkst du auch, diese Spiele sind um Ego-Perspektive drumherum gebaut und mittlerweile bei den neueren funktioniert es besser.
Bei Avowed war es okay, da habe ich durchaus mal hin und her geschaut.
Bei den neueren funktioniert es ein bisschen besser, bei den alten hast du schon gemerkt, okay, das ist so ein bisschen Alibi-mäßig und ich habe da so die Hoffnung, es klang auch bisher von dem Feedback eigentlich ganz gut, dass man sich so ein bisschen selber das ausregen kann, was ich nicht ganz eben nachvollziehen kann, was die Entwickler gesagt haben, Ego-Perspektive mehr Horror und Third-Person mehr Action, muss nicht automatisch dann so sein. Ne? Es ist, also hängt alles davon ab, wie das Spiel da aufgebaut ist. Grundsätzlich habe ich aber Bock drauf, fühlt sich ja ein bisschen so wie der Abgesang der klassischen Resident Evil Story an. Wir kehren nochmal zu alten Locations zurück. Es ist da wahrscheinlich viel an Referenzen und Zitaten drin. Auch, dass du eine Protagonistin hast, die per se einmal nicht zu so typischer Sonderangreiftruppe gehört und nicht mit der Achsel zuckt, wenn da 500 Zombies vorbeilaufen, sondern ein bisschen ängstlicher da ist und auch das Potenzial hat, über sich hinauszuwachsen. Mhm. So Character Arcs hast du ja auch nicht so häufig bei Resident Evil Protagonisten. Die gehen stoisch durch das ganze Spiel und punchen dann mit ihrer Faust irgendwelche großen Betonblöcke kaputt. Und vielleicht ist das mal ein bisschen was anderes, was hier dann ist. Aber bisher war das Feedback, was ich gehört habe, zumindest von den Leuten, die es gespielt haben, dass es auf jeden Fall ein interessanter Ansatz ist. Und ich würde es gern selber mal spielen, um mir meine Eindrücke zu machen. Aber leider war der Showcase bis auf die Handvoll Schnipsel, die wir gesehen haben, wenig ergiebig, was jetzt das bildtechnisch angeht. Man sieht, dass die Resident Evil Engine, finde ich, immer noch sehr gut funktioniert. Ja,
auch super.
Für solche Sachen, wo sie weniger gut funktioniert, war ja anscheinend bei so Monster Hunter Wilds und alles mit so Open World, wo da mittlerweile auch hier viel nochmal Schelte dann von der Fanseite kommt, dass das mal optimiert werden soll. Aber ich glaube, für so limitiertere Horror-Games und alles ist es immer noch eine sehr gute Engine, wo du auch wirklich schön ausgearbeitete Charaktere und die Action da gut reinpacken kannst und sagen, ich habe schon sehr viel Bock drauf.
Ich auch. Jetzt bist du Resident Evil-Fan eigentlich grundsätzlich?
Ja, mit Aussetzern. Also ich habe damals natürlich den ersten Teil durchgespielt und ich meine den zweiten auch noch, ewig her. Dann habe ich den vierten habe ich dann im Remake gespielt. Den fünften habe ich mit Colin im Koop durchgespielt damals auf der Xbox.
Also nicht wegen Colin, wegen Teil 5.
Ja. Und den siebten habe ich mit Dennis Richtarski gespielt. Aber also Dennis, ich hatte zu viel Schiss. Dennis hat gespielt, also wir haben Let's Play davon gemacht. Dennis hat gespielt, teilweise sogar mit PlayStation VR.
Oha.
Und das ist der Hammer in VR, fand ich. Also wirklich stimmungsvoll.
Ich finde so Horrorspiele finde ich immer sehr, sehr anstrengend in VR.
Ja. Also VR ist grundsätzlich anstrengend. Also
Horrorspiele sind auch grundsätzlich anstrengend und dann beides zusammen.
Richtig, das ist auf jeden Fall, wenn man Bock hat, ein wirklich immersives, intensives Erlebnis zu haben und Gefühle auszuschütten, die man sonst selten kommt zum Glück, dann spielt Horror in VR. ja, und den achten habe ich nicht gespielt.
Aber hat dir der 7 noch nicht gefallen?
Doch, absolut. Aber ich bin einfach, also ich, mein Ding ist, ich grusel mich wirklich bei so einem Spiel. So dass sie für mich dann teilweise anstrengend sind. Weil es ist halt auch, ich habe jetzt zum Beispiel auch Silent Hill 2 durchgespielt, das Remake.
Oh ja.
Und wenn ich mich darauf einlasse, und das finde ich, muss man ja irgendwie, dann ist das für mich scheiße anstrengend, weil ich mich wirklich richtig grusel. Also es stresst mich dann. Und die Alternative ist so eine Ebene hochzugehen und zu sagen, ja, das ist ja nur ein Spiel und haha und sich irgendwie so ein Humor, ah, guck mal, gleich passiert das, tausendmal gesehen.
Ja.
Und sich davor zu schützen, indem man so eine Perspektive von hinten irgendwie einnimmt. Und aber das ist ja auch Quatsch dann, da muss ich es auch nicht spielen.
Nee, also, ja, VR dann wiederum auch schwierig.
Ja, also absolut. Ich habe zu viel Schiss dann. Deswegen, ich muss das dosieren.
Ja.
Und in einem Let's Play ist das, also wenn ich das quasi vor Kamera mache, dann habe ich noch mehr Motivation, mich da durchzubeißen.
Du bist dann auch nicht alleine, du hast den Chat noch dabei.
Genau,
ja.
Das hilft mir dann ein bisschen. Aber so alleine zu Hause vorm Fernseher mit mir selber würde ich das nicht machen.
Bin genauso wie du. Also ich habe so Schiss. Ich kann auch generell Horrorspiele gar nicht spielen eigentlich. Ich gucke dann sehr viel mir das als Let's Plays an, weil mich, also auch aus dem popkulturellen Interesse mich diese Sachen interessieren. Also ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, sich mit Resident Evil zu beschäftigen. Aber spielen werden kann ich es nicht.
Was ist denn das Letzte, was du, oder hast du nie eins gespielt?
Ich habe nie eins gespielt.
Crazy.
Geht nicht.
Also versprochen, Resi 7 VR mit dir auf dem Sender hier.
Ja, machen wir.
Das ist das Schlimmste, Resident Evil 7 in VR.
Ja.
Mach lieber nicht. Fang erst mal mit 4 oder so an. Das ist gar nicht so gruselig tatsächlich.
Und nee, 4 ist nicht so gruselig.
Ne? Finde ich auch. Auf jeden Fall Resident Evil Requiem nächstes Jahr im Februar. Und jetzt hast du eben schon das Silent Hill 2 Remake genannt. Das war ja so ein bisschen ein Comeback, ist vielleicht übertrieben, aber Bloober Team, also das Entwicklerteam, was dieses Remake gemacht hat, stand vorher durchaus auch in der Kritik, weil Spiele wie The Medium jetzt nicht so super toll waren. Dann haben sie dieses Remake abgeliefert, machen jetzt aktuell ja auch, wie wir von Konami erfahren haben, ein Remake zu Resident Evil 1 und sie arbeiten...
Silent Hill 1.
Ja, sorry.
Resident Evil 1 ist auch interessant.
Ja, auch toll, wenn sie das machen.
Weil das will ich von Capcom haben.
Ja, stimmt. Sie machen Silent Hill 1 und sie arbeiten seit ein paar Jahren auch schon an einem anderen Spiel namens Chronos, The New Dawn, zu dem man lange Zeit nicht so super viel wusste. Und jetzt konkretisiert sich das aber sehr durch viele Videos, die nach und nach veröffentlicht werden. Und das wird im Grunde genommen, kann man sagen, das ist deren Interpretation von Dead Space, was sie da abliefern, auch wenn es, glaube ich, in den 80ern spielt, was man so sieht und was an Features beschrieben wird von wegen, du musst die Monster zerlegen, verbrennen, sonst fusionieren sie wieder zusammen und stehen dann wieder auf. Und auch, wie es einfach aussieht im Spiel.
Es erinnert aber auch sehr an Metro, finde ich.
Stimmt. Ich glaube
aber... Das habe ich wiederum gespielt.
Welches denn?
Ich habe zwei gespielt. Die aktuelleren beiden habe ich gespielt.
Das ist kein
Exodus. Exodus, genau. Und
wie ist das zweite? Weiß ich nicht mehr.
Aber das finde ich wiederum interessant.
Ja, ich habe da auch Bock drauf, weil sie eben das Silent Hill 2 Remake gemacht haben. Es gibt sogar den Dead Space Stomp im Spiel, den wir eben schon gesehen haben. Und soll dieses Jahr noch erscheinen? Ich weiß nicht, habt ihr da Bock drauf, mal wieder was Neues Dead Space-artiges zu spielen, wenn schon EA kein neues Spiel da macht?
Ja, so oder so. Also es ist eine Schande, dass Dead Space Remake nicht erfolgreich genug gewesen ist für EA, dass da jetzt wieder was Neues in Auftrag gegeben wird. Ich fand, das war eine auch der besten Neuinterpretationen, die da gekommen sind. Space Horror ist tatsächlich auch meine liebste Art von Horror, auch wenn das per se nicht Space ist hier, sondern eher so inspiriert davon. Du bist ja, glaube ich, eher augenscheinlich auf der Erde unterwegs, nur mehr so mit Sci-Fi-Elementen. Aber ich fand das Dead Space in der Neuinterpretation mit dem offeneren Gebieten und wirklich wie das so darstellungstechnisch, soundtechnisch und so weiter gewesen ist, war echt spitzenklasse. Ich hätte sehr gern Dead Space 2 im Remake dann nochmal gesehen.
Dead Space 3 aber nicht dann, weil das war nicht so.
Wobei, wenn du dann ein Remake machst, musst du natürlich diese ganze forcierte Koop- und Bezahlscheiße da rausnehmen, die EA damals reingepackt hat, unter der das Spiel gelitten hat. Nichtsdestotrotz, das, was du ausgeführt hast, Fabian, ich bin auf jeden Fall wesentlich positiver gestimmt, nachdem Silent Hill 2 dann doch so gut geworden ist, das Remake, mit den ganzen der Befürchtungen, die man im Vorfeld hatte, wegen der Spiele, die Bloober dann vorher gemacht haben. Und ich bin auch, also ich freue mich auch sehr auf das Silent Hill 1 Remake, was sie dann machen werden, weil sie bewiesen haben, dass sie einen guten Ansatz haben, diese Spiele in die Moderne damit zu bringen. Und nachdem sie, also wenn es Silent Hill 2 Remake nicht gegeben hätte, würde jetzt auch diese Footage bei mir sagen, okay, mal gucken, wie sich das erstmal schiebt, weil ich bin schon ein gebranntes Kind wegen Callisto-Protokoll. Das sah auch sehr gut aus.
Und ist dann, sieht auch super aus.
Ja, und Callisto-Protokoll ist ein wirklich, und es war ja auch von den ehemaligen Dead Space-Leuten gemacht. Und so in kurzen Dosen und mit den Ideen, die da drin sind, wenn du so ein bisschen spielst, das sieht alles so sehr interessant aus. Mhm. Und das ist ein Spiel, was komplett zerfallen ist in der zweiten Hälfte.
Ja,
und
so
eine der schlimmsten Endphasen überhaupt hatte. Und deshalb bin ich da immer noch so gebranntes Kind. Ich wollte so viel mögen an Callisto-Protokoll, das hätte ich später enttäuscht in vielen Sachen.
Stimmt. Ja, aber das ist genau das, was du sagst. Wäre es Silent Hill 2 nicht gegeben, würden wir sitzen und würden ganz anders über dieses Chronos The New Dawn Material reden. Wir würden sagen, ja toll, die machen halt einen Dead Space-Abklatsch, weil sie nichts Eigenes machen können. Aber jetzt finden wir es toll. Weißt nicht, Nils, du hast auch Dead Space gespielt, oder? Kann es sein, dass du mal Let's Play auch gemacht hast dazu?
Mit Florentin zusammen haben wir das
durchgespielt. Welchen Teil? Das Remake?
Ja, das Remake. Ich habe damals auch das Original auch auf der PlayStation 3 gekauft und angefangen zu spielen und habe mich dann zu sehr gegruselt. Und das war halt das, was ich gerade sagte. Da saß ich halt alleine im Dunkeln dann. Ich hatte zu der Zeit einen Beamer, wo ich mein ganzes Leben auf meinen Beamer ausgerichtet habe. Und das musste dann immer, musste per se dunkel sein, weil sonst funktioniert so ein Beamer halt nicht. Und dann, wenn du dann Dead Space auf so einer riesigen Leinwand alleine im Dunkeln zockst, alter Schwede, das ist schon Stress gewesen, deswegen habe ich es nicht durchgespielt und dann mit dem Remake, aber mit Florentin zusammen hat es mir mega Spaß gemacht.
War es dann immer noch gruselig?
Auch nee, ich bin dann irgendwie auch, ich bin auch mental gewachsen einfach, habe ich festgestellt. Aber es ist auch eine andere Situation zu zweit in dem Studio. Es ist einfach was anderes. Aber ich fand es dann auch vom Gameplay super. Also es hat mir auch Spaß gemacht, dann dieser Cutter da, die Beine da abschießen und so weiter. Und die Story fand ich auch absolut mitreißend, ist jetzt ein bisschen zu viel superlativ, aber ich fand es schon spannend, auch die Story zu verfolgen. Das ist ja bei so Spielen auch immer schwierig, weil du kannst eine Story auch relativ schnell erzählen und dann musst du das aber noch strecken, um vernünftig Gameplay zu haben. Also du willst ja nicht auf der Packung stehen haben 4 Stunden, sondern willst ja dann irgendwie 40 Stunden haben und dann oftmals zieht sich dann eine Story einfach und dann ist sie nicht mehr so cool zu verfolgen oder nicht mehr so spannend. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Deswegen, ich habe auch Bock grundsätzlich auf Space Horror. Ich bin auch großer Sci-Fi-Fan. Ich muss immer gucken, wie ich das angehe dann für mich.
Okay, du kannst es dir noch ein paar Monate überlegen. Ja. Also es gibt noch keinen finalen Termin. Soll aber dieses Jahr noch erscheinen, Chronos The New Dawn. Jetzt machen wir einmal kurz ein Päuschen und dann gibt's hier noch eine weitere große Ladung, vor allem Switch 2 Spiele, aber auch noch andere Themen gleich hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier zum Game Talk und wir nehmen das heute auf hier am 1. Juli 2025. Das heißt, die Switch 2 ist jetzt schon ziemlich genau 4 Wochen auf dem Markt und ich weiß, 3 von 4 Menschen an diesem Tisch haben sich eine gegönnt zum Launch und wir haben natürlich die großen Titel besprochen, aber irgendwann hast du ja auch mal so ein Mario Kart durchgespielt und vielleicht noch auch das Zelda von der Switch 1 nachgeholt und dann guckst du, naja, was gibt's denn sonst noch so? Und es gibt durchaus noch ein paar Spiele, die wir außen vor gelassen haben in unserer bisherigen Besprechung, zum Beispiel Switch 2 Welcome Tour. Ein relativ umstrittenes Spiel, weil es im Grunde genommen eine Art Hardware-Demo ist, wo man in verschiedenen Minispielen mit der Hardware bekannt gemacht wird und über so eine überdimensionale Switch läuft. Und das Ding kostet 10 Euro. Ich habe das gespielt. Ich muss leider sagen, ich bin einigermaßen ernüchtert darüber, dass das eine Art und Weise ist, wie Nintendo denkt, dass man Leuten auf unterhaltsame Art und Weise so eine Konsole vertraut machen könnte, zumal eben solche Blaupausen existieren, wie so ein vorinstalliertes Astros Playroom auf einer PS5, was wirklich einfach Spaß macht, was einen irgendwie abholt, wo du siehst, geil, dieser Controller hat eine andere Art von Vibration, eingebettet in ein total kurzweiliges und unterhaltsames Spiel. Und die Welcome Tour auf der Switch 2, also nicht nur, dass man sie halt kaufen muss, obwohl es eigentlich eine Art interaktive Anleitung ist, ist super dröge. Also die Minispiele sind einigermaßen lame. Da benutzt du dann zum Beispiel eben so ein Joy-Con als Maus und weichst damit dann solchen Dingern aus. Und das hat alles auch audiovisuell nicht so viel Charme. Und zwischendurch läufst du eben auf dieser Konsole rum und quatscht mit irgendwelchen Leuten, beantwortest irgendwelche Quizfragen, die sich dann auch eben auf die Hardware beziehen und weiß nicht genau, was es soll. Also warum man gedacht hat, dass es A, eine gute Demo-Software und B, dann gesagt hat, das ist so gut, das können wir verkaufen. Und jetzt habe ich vielleicht dich, Nils, der du eben gesagt hast, du hast dir das noch nicht geholt, total abgeschreckt. Hast du mit dem Gedanken gespielt?
Nee, nicht wirklich. Also das fetzt mich dann auch nicht so. Ich will dann lieber andere Sachen spielen. Aber ich finde es tatsächlich sehr verwunderlich, dass bei einem doch sehr stolzen Preis von über 500 Euro und dann, wenn du noch einen Mario Kart hast, teilweise bis 90 Euro oder so, dass das nicht einfach beiliegt. Mhm. Also weil, wie du richtig sagst, das ist dann ja irgendwie eine Anleitung, die ganzen Features zu nutzen. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, okay, da will ich jetzt nochmal zusätzlich Kohle für das, sowas müsste, finde ich, beiliegen.
Ja, und ich habe mich auch mit Wirt ein bisschen darüber ausgetauscht, der hat es nämlich auch gespielt. Du kommst dann irgendwann an den Punkt, wo du nicht weiterkommst, also du kannst das Spiel nicht komplettieren, weil du brauchst eben auch Sachen wie die Kamera zum Beispiel.
Du kannst überspringen alles und kriegst trotzdem die Trophäen.
Echt, du kriegst sie trotzdem?
Ja, du kannst irgendwie sagen, hilf mir oder so. Es gibt
okay.
Wo Leute hingehen können, also für die Komplettisten ist das schon drin, aber das, was du meinst, ist auch natürlich ein legitimer Punkt, wenn du keine Kamera hast oder den Pro Controller 2 oder diese anderen Joy-Cons mit den Rückbuttons, kannst du manche von diesen Trophäen, dieses Gamifizierte, nicht holen, aber es gibt anscheinend irgendwas, wo man so zum Helpdesk gehen kann und dann schalten sie das einem frei.
Dann nehme ich das zurück, aber natürlich trotzdem, du spielst die Sachen halt einfach nicht, die für die Kamera und so gemacht sind. Es ist vielleicht auch nicht so ganz glücklich, dann sowas vorauszusetzen, dass man nochmal andere Peripherie dafür braucht.
Ich habe es jetzt auch bewusst aus dem Grund nicht geholt, einfach weil ich nicht einsehe, 10 Euro für eine gamifizierte Anleitung dazu machen. Die grundsätzliche Idee finde ich super.
Echt? Weil ich frage mich die ganze Zeit, was der Anreiz sein sollte, sich das zu holen.
Naja, ich gehe jetzt nicht von dem Ansatz hier, sich das zu holen, sondern wenn das hier eine Beilage ist, wir sind alle verwöhnt durch PlayStation 5 und das Astrobot, was einfach ein richtiges Game war, was dir parallel beigebracht hat. Oh, der Controller vibriert, wenn ich da drüber gehe, das spielerisch alles verbaut hat. Das musst du ja zu einem Äquivalent sehen. Du hast die ganzen Features, die da drin sind, lese ich mich durch eine dröge Textanleitung durch oder kriege ich das zumindest ein bisschen visuell aufbereitet, nacheinander wie so eine Museumstour? Da muss es meines Erachtens, wenn es eine kostenlose Beigabe wäre, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein und die Gameplay-Spielspaß-Explosion. So in der Form aber dann 10 Euro dann dafür zu verlangen, dass man eben gefühlt sich was durchliest, aber das in visueller Seite repräsentiert bekommt, ist es eben dann falsch aufgezäumt oder so. Sie würden ganz anders drüber reden, wenn es dann eine kostenlose Beilage wäre. Das ist so ein nettes Ding. Klar. Und immer, was Nintendo sich da ausdenkt, anstatt dass du, wie du heutzutage bei Einladung, die sind ja nicht mal mehr beigelegt, sondern kriegst einen QR-Code in den meisten Spielen, wo du dann irgendwie den scannen darfst und auf deinem Handy dann lesen darfst, wenn du dir irgendwie eine Info rausziehen wolltest. Da finde ich sowas auf jeden Fall schon wesentlich cleverer verbaut. Nur weil sich Nintendo aber dann Mühe gemacht hat und Leute da hat entwickeln lassen, das hat ja gekostet auch in der Entwicklung, also schröpfen wir die Leute extra, ist das eine der weiteren Sachen, wo Nintendo einfach den Arsch offen hat.
Also was mir am besten noch gefallen hat, es gibt eine Technik-Demo, da spielt man Super Mario Bros. 1, da geht es darum, 4K-Grafik zu erläutern und dann ist quasi dieser komplette erste Level auf einem 4K-Bildschirm eben dargestellt. Mhm. Geht dann damit einher, dass du super nah an deinen Fernseher rangehen musst, weil es natürlich wahnsinnig klein ist, aber einfach um zu zeigen, hey, guck mal, wie weit sind wir gekommen in 40 Jahren, Auflösung von Videospielen, aber das tröstet auch nicht darüber hinweg, dass es das overall ein relativ enttäuschendes Produkt ist.
Wenn es ein ehrlicheres Produkt ist, wo du sagst, schließ mal deine alten Joy-Cons an und jetzt erklären wir die Stick-Drift und andere Sachen, ja. Oder guck mal, ein OLED-Bildschirm würde viel besser aussehen und da blutet es nicht an der Seite raus mit der Helligkeit und so weiter. Also das wäre lustiger.
Das ist schön, dass du das gerade ansprichst. Es gibt ja so viele Diskussionen darüber gerade, dass es, glaube ich, durch Digital Foundry aufgekommen ist, die gesagt haben, ja, Switch 2 ist schon cool, aber der Bildschirm sei schlecht, weil irgendwie langsam. Mhm. Seht ihr das als ein reales Problem? Also habt ihr persönlich jetzt, also okay, Mel, du hast jetzt keine Switch 2, aber Nils und Gregor, hast du gedacht, mit dem Bildschirm stimmt irgendwas nicht, der Switch 2? Weil ich finde den eigentlich voll okay, auch wenn er kein OLED ist.
Ich habe da, also ich habe bislang so wirklich eigentlich nur Mario Kart World gespielt tatsächlich und so ein paar ältere Sachen, Just for Fun irgendwie, Super Ghouls and Ghosts und solche Sachen vom Super Nintendo mal so Just for Fun ein bisschen reingespielt. Aber das hat mich zu keinem Zeitpunkt gestört. Ich glaube, dass das so eine Sache ist, die sehr, also die so sehr technophile Vollnerds dann irgendwo entdecken und in dem Moment wie so ein Pixelfehler, den man nicht wahrnimmt, bis es einem einer sagt. So, und dann fängt man vielleicht an, drauf zu schauen und vielleicht bemerkt man es oder auch nicht. Aber mich hat bislang noch nichts gestört.
Ja. Also ich hatte eine Switch auch durchaus schon mal in der Hand, Switch 2. Mhm. Und mein erster Eindruck war halt, dass ich den Display voll geil fand. Also es war so mein erstes Gefühl, dass es ja richtig schön aus, sieht richtig schön aus so. Also da muss man, wie du schon sagst, glaube ich, echt irgendwie richtig nerdig unterwegs sein, dass einen sowas stört.
Ja, und auch absolut legitim, was über den Bildschirm gesagt wird. Also es ist ja nicht so, dass es nicht stimmt.
Ja,
also
ja, nee, aber
ist das korrekt, genau, wird, dass der irgendwie so eine langsame Response-Time hast, dass du sehr viel so Motion Blur hast bei Bewegungen, wenn du dann genau darauf achtest. Oder eben, dass es als Nicht-OLED-Screen mit Seitenbeleuchtung du schon siehst von der Seite, wenn du genau darauf achtest, wo es dann hingeht. Aber das, was du auch ausgeführt hast, Nils, genau das ist, es fällt einem nicht auf, wenn du nicht absolut in dieser Bubble drin bist, wenn dich keiner darauf aufmerksam macht in der Form. Und ich fand auch so im direkten subjektiven Vergleich, kannst du natürlich eine OLED-Switch daneben packen und da siehst du schon, dass es nochmal ein bisschen mehr leuchtet von den Farben. Aber Helligkeit, Kontrast, auch diese LCD-Schirme sind wesentlich besser als noch vor 7, 8 Jahren, ja, was die erste Switch da angeht. Und wenn jetzt nicht die doch insgesamt recht schwache Batterieleistung wäre, wenn du schön die Helligkeit hochdrehst, wäre es für mich auch nicht wirklich irgendwie so ein Gegenstand. Ich habe beim Spielen, ich habe auch relativ viel auf dem Handheld oder so gespielt, mich stört anscheinend Motion Blur nicht so sehr, sondern empfinde das bei manchen Sachen sogar auch ganz angenehm, dass du vielleicht bei den 120 FPS oder VRR sowieso auch weniger Ruckeln dann wahrnimmst bei den Sachen. Grundsätzlich spiele ich eigentlich ganz gerne unterwegs mit der Switch 2. Ja. Na, solange ich eine Steckdose in der Nähe habe. Der Bildschirm ist jetzt auch für mich kein Problem und legitim ist es, aber natürlich hast du etwas, da stürzen sich alle Tech-YouTube-Kanäle drauf und die großen Headlines, der schlimmste Schirm aller Zeiten oder sowas, macht das wesentlich mehr Klicks als, oh, der ist verglichen mit dem OLED-Schirm nicht ganz so gut, aber immer noch gut.
Aber zum Thema so Technik, Nerd und eher so Casual-Spieler, für wen ist denn dieses Mini-Anleitungsspiel gedacht? Also was bringt einem das überhaupt? Weil eine Switch und eine Switch 2 sind ja schon relativ selbsterklärend, oder?
Ja, ist halt, wenn du so ein bisschen mehr darüber wissen willst, dann wird dir halt genau erklärt, wie funktioniert dieser Magnetmechanismus der Joy-Con-Controller und sowas, wenn man das spannend findet. Oder es gibt, das hat man da eben auch in dem Video gesehen, so ein Maraca-Spiel und da wird dir erklärt, warum wieder die Vibration innerhalb dieser Joy-Cons funktioniert und solche Sachen. Aber du musst, es ist nicht notwendig für das Verständnis oder um das volle Potenzial der Switch 2 nutzen zu können, musst du natürlich nicht Welcome Tour spielen, sonst hätten sie es natürlich auch beipacken müssen, wenn man denkt, okay, die Leute raffen das Gerät gar nicht, wenn wir ihnen das nicht mit reingeben. Es ist irgendwie ein Gag, so gedacht, so von wegen, was können wir damit alles machen, was für Minispiele bieten sich da an, aber sowas hätte Nintendo einfach. Also die sind halt einfach auch Leute, die haben literally 10 WarioWare-Spiele gemacht, die davon leben, dass sie geile, lustige kleine Minispiele haben. Und das ist so dröge, das wirkt so richtig wie von so Buchhaltern zusammengestöpselt, dass man jetzt nicht negativ gegenüber Buchhaltern, eher so, was das Flair angeht.
Klingt aber auch nach viel Nintendo von heute. Es wirkt auch ein bisschen buchhalterisch in gewisser Hinsicht häufiger mal. Viele coole Spiele, aber ab und zu auch mal sehr nach Schema F.
Kommen wir mal zu einem Spiel, was mir persönlich besser gefallen hat. Ich hoffe, du hast da vielleicht auch reinschauen können, Gregor. Ich hatte da gar keine großen Erwartungen dran, weil es eine Neuauflage von einem ollen 3DS-Spiel ist. Es ist Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Das war, ich musste das tatsächlich nachgucken, glaube ich, das erste Bravely Default-Spiel. Es gab, glaube ich, drei overall bisher schon. Also es gab zwei auf dem 3DS und es gab noch eins auf der Switch.
Ja, genau. Es gab irgendwie das erste Bravely Default, was wir jetzt als die Neuauflage für die Switch 2 bekommen haben. Dann gab es noch ein zweites auf dem 3DS, das alle Bravely Default 2 genannt haben, bis dann Bravely Default 2 auf der Switch rausgekommen ist und die Reihenfolge dann da abgeändert worden ist. Eigentlich ganz spaßige. Also ich habe auch nicht zu viel Zeit dann damals damit verbracht und jetzt auch nochmal kurz in die Switch 2-Version dann reingeschaut. Visuell so an so ganz klassische Rollenspiele mit so Kopffüßlerfiguren, RPGs, die so ein ganz interessantes Kampfsystem dann hatten, wo man so verschiedene Modi schalten kann. Ich meine, das sind ja auch die Leute, die dann später Octopath Traveler gemacht haben. Und da spürt man ein bisschen so den Weg, wie Octopath Traveler geworden ist, vom Gameplay aus her, was so in Bravely Default dann schon mal an Ansätzen gezeigt wurde. Und es ist interessant, dass wir jetzt so zu Switch 2 so ein HD-Remaster bekommen. Wir haben effektiv drei Generationen so übersprungen von einem 3DS-Game auf der Switch 2. Wir hatten ja auch schon 3DS auf der Switch mit Luigi's Mansion. Ich würde sagen, 3DS-Spiele sahen ja auch jetzt nicht so schlecht aus per se, aber die Auflösung war natürlich super niedrig, die kleinen Schirme damals. Und du merkst an den Assets, die da sind, wenn du die dann hochskalierst auf 27p, 1080p oder jetzt 4K, was du machen kannst, was machst du denn dann danach damit? Hast du irgendwelche so KI-Filter, Schärfungssachen, die du da reinpacken kannst? Und ich finde, dafür, dass du ein Spiel hast, was mit eher so gezeichneten oder gerenderten Hintergründen arbeitet, haben sie es eigentlich ganz nett adaptiert, was so das Hochskalieren angeht. Die Figuren selber waren ja eh nicht so super detailliert, sondern haben mehr von dem Style gelebt. Und wenn du da mehr Auflösung reinpackst, dann sieht's für mich auf jeden Fall runder aus als viele andere der HD-Remaster, die wir vom PS1 oder sonst was bekommen haben, die vielleicht auf eine ähnliche Art gewirkt haben. Ich habe jetzt nicht so lange reingespielt, um dann nochmal spielerisch wirklich konkret was sagen zu können. Ich habe aber auch die Minigames ausprobiert.
Ach so, die habe ich auf dem Nintendo Event ausprobiert gehabt. Stimmt, da sind auch so ein paar Minispiele für die Maus und sowas dabei. Ja, ne? Die habe ich jetzt hier nicht nochmal gemacht.
Ja, die sind okay. Da du steuerst dann so ein Luftschiff aus der Ego-Perspektive und darfst dann mit der Maus verschiedene Regler und Hebel dann bedienen, so Höhe, Tiefe, wie so ein Pilotwings durch irgendwelche so Kreise durchfliegen in der Luft und bist dann angegriffen und ballerst irgendwie einen Gegner am Ende weg. Also ein bisschen so Beschäftigungstherapie, um zu zeigen, dass wir auch mit der Maus so ein bisschen was machen können. Hätte nicht unbedingt drin sein müssen und die Verbindung ist auch nicht so direkt zum eigentlichen Spiel. Und
oft so, ne? Bei Starttiteln, dass wenn eine neue Hardware-Funktion da ist, dass dann man hat das Gefühl, es wird sozusagen jemand, jetzt bau das doch mal ein, wir haben das jetzt, ne? Ob es dann Sinn ergibt und meistens so in der zweiten, dritten Generation ist das dann auch weg.
Ne? Ja, absolut. Also auch so Musik-Rhythmus-Game haben die da so reingetan, wo man sagt, genau das war wahrscheinlich die Überlegung. Hey, wir brauchen eine Rechtfertigung, warum das jetzt ausreichend auf der Switch 2 kommt. Innerhalb des Spiels müssen wir vielleicht nicht direkt, was wir mit der Maus zu 100% anfangen können. Lass uns mal ein paar Minispiele drumherum bauen und dann ist es eher was Losgelöstes davon. Also es ist ganz fun, wenn man die so ab und zu damit machen will, aber es wäre jetzt nichts, wo ich dann lange Zeit hin verbringe und es zeigt mal wieder, dass die Mausfunktion tatsächlich ganz gut ist von der Switch 2, mit der Ausnahme, dass du eben so eine Hochkantmaus hast und dann schon von der Statik ein bisschen gucken musst. So eine flache Maus bewegst du ganz anders als dieses Hochkant und die Buttons an der Seite.
Aber du musst dann ja, also entweder du spielst es auf dem Fernseher mit einem Pro-Controller, also dann brauchst du halt diese Nöpsis und musst dann ja das Ding aus der Hand legen und die Nöpsis nehmen, aber wenn du es dann auf dem Handheld spielst, dann ist die Mausfunktion ja...
Und ist nicht auf dem Handheld, habe ich es jetzt auch nicht probiert. Also ich weiß nicht, ob du da mit dem Touchscreen noch was machen kannst, ergänzungsweise. Aber ja, genau das ist, da bist du daran gezwungen, irgendwie entweder von dem Fernseher zu spielen oder mit dem Standfuß irgendwie Sachen zu machen, plus diese Plastikadapter zu nehmen, damit die Maus besser drüber rutscht, die ja auch dann bei den Joy-Cons dabei sind. Also es ist schon ganz nett, dass sie es gemacht haben. Es ist auch ein ganz gutes Spiel vom 3DS her gewesen. muss, glaube ich, ergänzen für die Leute, die es Retail kaufen wollen, es müsste so ein Game-Key-Card sein. Oder, Fabian?
Ich glaube, ja. Also du lädst
das irgendwo im Schrank hier noch. Also
das ist ein Modul, aber du lädst das quasi dann komplett runter. Aber du kannst dieses Modul weiterverkaufen. Der nächste muss es nur dann auch bei sich runterladen.
Genau. Also wir haben ja diese neue Art von dann Modulen hier, wo die Spiele nicht direkt vorhanden sind, sondern die wie so eine Art Dongle funktionieren. Vorteil mit dem Weiterverkaufen, Nachteil, wenn du kein Internet hast, bist du angeschissen. Also so von wegen Präservation und alles drum und dran, das sind eigentlich nur so Checks, ob du das Spiel runterladen darfst oder nicht. Mhm. Und als Sammler bin ich da auch so ein bisschen, ich hätte mir das schon gern dann geholt, damit ich es neben die 3DS-Version bei mir dann packen kann ins Regal, aber so wie es ist, werde ich mir wahrscheinlich so eine GameCube-Card nicht zulegen.
Also um nochmal kurz auf dieses Minispiel-Ding zu kommen, ich finde, das hätten sie gar nicht machen müssen, weil das fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen dran gepflanscht an, weil mir hat das Hauptspiel, ich habe das ein paar Stunden gespielt, schon echt Spaß gemacht, ist jetzt auch voll vertont und ich mag das Kampfsystem hier ganz gerne, das hat eben diese Brave- und Default-Mechanik, das heißt, du kannst so Aktionen quasi entweder aufladen, das heißt, du verteidigst ein paar Runden lang nur und kannst danach aber dann mehrfach angreifen, oder du kannst sagen, du möchtest direkt jetzt viermal den Gegner angreifen, danach kannst du vier Runden lang dich aber quasi nur verteidigen und so, das ist so eine Art Risk-Reward-System, die sie da eingebaut haben. Und das funktioniert ganz gut und ist zumindest was sich ein bisschen abhebt von dem klassischen rundenbasierten Rollenspielkampf. Das sind auch Random Encounter. Also das heißt, du siehst die Gegner nicht, das muss man schon auch mögen. Vielen Leuten ist das ja heutzutage ein bisschen zu altbacken. Aber overall hat es mir deutlich besser gefallen, als ich dachte, weil ich vorher davon ausging, okay, das ist ein marginal verändertes 3DS-Spiel und ich finde, das ist schon relativ viel Arbeit reingeflossen.
Ja, du musst auf jeden Fall Sachen einpacken. Ich meine, dass du irgendwann beim 3DS-Games auch die Encounter ausschalten konntest zum Rumlaufen, aber ich weiß nicht, ob ihr das mit dem anderen Spiel durcheinander kriegt und das jetzt wohl nicht mehr drin ist in der Fassung. Aber wie gesagt, wenn ihr Octopath Traveler gespielt habt, das ist quasi effektiv auch so, wie da die Kämpfe funktionieren. Das war ja auch eins der Highlights der Spiele und da kann man mal sehen, wo das hergekommen ist. Bravely Default 2 gibt's ja immer noch dann für die Switch, kann man dann wohl auch auf der Switch 2 spielen, denke ich, also dass man fast die komplette Serie da hat und gerne mehr von solchen Sachen, Square auch nicht nur immer die Saga-Spiele, von denen 8 Millionen Remakes dann kommen, die kaum jemand vorher gespielt hat. Es war auch zu schätzen, dass die Games dann präserviert werden, aber gib mir lieber Bravely Default, gib mir lieber Chrono Trigger, gib mir Vagrant Story oder andere Sachen, die nicht nochmal neu aufgelegt wurden und nicht so viele Saga-Spiele.
Wer von euch hat denn hier Split Fiction gespielt am Tisch? Alle wahrscheinlich, ne?
Nee, noch nicht.
Okay. Wenn du jetzt eine Switch 2 hättest, also rein hypothetisch gedacht, könntest du dir das auch für die Switch kaufen. Ja. Hatte ich bei Nintendo schon gespielt auf einem Event im April, glaube ich, also Ende April war das. Und jetzt habe ich nochmal, war damals nicht so angetan, weil ich dachte, okay, das Spiel kann ich auf jeder anderen Plattform spielen. Ich habe jetzt da nochmal reingeguckt. Das ist schon die schwächste Version technisch, die man auf der Switch spielen kann. Es funktioniert aber und es läuft zumindest mit relativ soliden 30 Frames. Also es hat auf allen anderen Konsolen, auch auf der Xbox Series S, tatsächlich 60. Aber wenn man sagt, hey, ich habe nur eine Switch 2, möchte dennoch Split Fiction spielen, dann ist das schon okay. Das kann man auf jeden Fall machen, läuft nur eben mit ein paar technischen Abstrichen und du siehst es auch an Auflösung und Details, dass wir hier eben nicht auf einer PS5 Pro oder einem High-End-PC spielen. Aber im Großen und Ganzen habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, nachdem ich echt in Berlin so ein bisschen ernüchtert war vom Spiel und dachte, naja, braucht kein Mensch. Das ist schon ein okayer Port, das ist kein Müll, wie das jetzt hier für die Switch umgesetzt wurde. Im Gegenteil, das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Ich frage mich da, mit welchen Controllern man das spielt. Braucht man dann 2 Pro-Controller? Oder geht das nicht mit den...
Wofür Buttons hatte das
schon? Hat das nicht? Nee.
Naja, also du... eine Person könnte ja sowieso immer mit den Joy-Cons dann spielen, wenn du das abnehmen würdest.
Von dem, ja, klar.
Dann bräuchst du halt noch einen Pro-Controller für den zweiten. Ob es jetzt nur mit dem Joy-Con alleine funktioniert, habe ich nicht ausprobiert, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Kann ich aber gleich nochmal tatsächlich recherchieren an der Stelle.
Wie, du meinst, dass jeder einen Joy-Con hat?
Ja, das wird nicht gehen, ne? Weil da müsstest du doch zu viele Buttons
ja
haben, oder?
So, du brauchst dann ja auch manchmal 2 Analog-Sticks.
Genau.
Die Analog-Sticks,
Das wird nicht funktionieren. Aber es ist so oder so ein geiles Spiel.
Finde ich auch.
Klar, man sieht dann da auch die Hardware-Beschränkung, die man mit der Switch 2 hat im Vergleich zu anderen zeitgemäßen Systemen. Aber das Spiel selbst ist super liebevoll gemacht. Also gerade wenn man viel zockt und die ganzen Referenzen auch versteht, die da untergebaut sind. Also es ist ja popkulturelle, aber auch Gaming-Referenzen. Und man hat dann ständig neue Level, die sehr fantasievoll sind und immer irgendwas Abwechslungsreiches und dann sieht man das wieder. Also es ist wirklich ein schönes Spiel Und wenn man Bock hat, mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie ein cooles Abenteuer zu haben, dann ist das auf jeden Fall
eine gute Wahl. Ich will es auf jeden Fall auch noch spielen. Ich hatte halt ganz lange keine Current-Gen-Konsole. Ich habe mir jetzt erst die Series X geholt und ich spiele jetzt erst Blueprints. Und wenn ich das irgendwann mal zu meiner Zufriedenheit beendet habe, dann steht Split Fiction.
Dann sehen wir uns in 2 Jahren wieder zu einem Game Talk.
Blueprints. Ja. Weißt du, Fabian, ob es da Crossplay mit den anderen Systemen gibt bei der Switch 2-Version? Wenn man dann online sich verknüpft, das war ja auch so ein Hin und Her, welche Version kann mit welcher zusammenspielen und so.
Hatte es auf den anderen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
Muss auch nicht mehr. Ist jetzt schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Ich meine, wir haben es zumindest mit unterschiedlichen Systemen gespielt online.
Ich glaube, das funktioniert. Ich gucke das nochmal eben nach. Während du uns schon mal ein bisschen was noch über ein anderes Spiel erzählen kannst, ein Titel von Konami tatsächlich. Mhm. Ich kannte das nur vom Game Boy und ich glaube, danach hat diese Serie viele, viele Jahre jetzt geruht. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand diesen Namen noch mit einem bestehenden Franchise verknüpft hat. Es gibt einen neuen Teil von Survival Kids auf der Switch 2. Was ist das denn, Gregor?
Survival Kids, ja, mir geht's da wie dir. Ich kannte den Namen auch vom Lesen her zumindest. Also ich hatte nicht groß gespielt zu den Handheld-Zeiten, so Game Boy und ich glaube Nintendo DS müsste es auch noch einen Ableger gegeben haben. Ein bisschen Survival-Games von Konami und ich hatte vielleicht einen dezent falschen Eindruck, bevor ich das dann jetzt hier gespielt habe. Ich hätte gedacht, das wäre so ein bisschen mehr Sandbox und du wirst auf so eine freie Insel losgelassen und musst so ein bisschen überleben, Tag-Nacht-Zyklus, Crafting-Sachen sammeln. Es ist mehr ein bisschen so ein lineareres Crafting-Game. Ich habe es jetzt alleine gespielt, aber wie man sieht am Trailer-Material, kann man es auch mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen. Du wirst quasi levelmäßig auf verschiedene kleine Inseln losgelassen und hast so ein Basislager, das du quasi mitführen musst, immer vom Anfang der Insel bis zu Ende, bis du das kannst du immer so einpacken und dann wieder aufschlagen, je nachdem, wo du im Level angekommen bist. Und dazwischendurch gibt es immer so ein paar kleine Aufgaben zu erledigen. Da siehst du so Vorratskisten und da heißt es, um hier eine Brücke zu bauen, brauche ich 3 Holzscheite und 2 Steine oder sowas. Du kannst jederzeit so zu Bäumen gehen und dann kommt automatisch eine Spitzhacke raus, wo du die dann in verschiedenen Größen hacken kannst oder Steine klein hauen. Und das musst du dann eben machen, immer diese Crafting-Materialien, die erarbeiten und in die Kiste dann reinpacken, damit der nächste Part gebaut ist und das erweitert und ergänzt sich nach dem. Weil ich habe nicht zu lange da reingespielt, weil im ersten Moment dachte ich, boah, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel. Und da so ein bisschen was hatte es, aber jetzt nicht etwas, was ich stundenlang spielen könnte. Mir gefällt ein bisschen dieser levelartige Ansatz, muss ich tatsächlich sagen, weil dann gibt es auch ein Time, also kein Time Limit, aber du kannst so verschiedene Trophäen dir holen, je nachdem, wie schnell du so ein Level löst, hast so optionale Sachen, die du einsammeln kannst und je nachdem, was du für Tools und Baumaterialien und verschiedene Sachen, die du erstellen musst, das hat, ich will jetzt nicht Zelda jetzt das ungefähr so dann so bezeichnen, aber es sind Puzzles dann drin. Wie kriege ich diese Brücke hoch und ich kann vielleicht mit meiner Angel irgendwie so einen Stein von der anderen Seite runterziehen und dann fällt er auf einen Schalter drauf und damit geht dann die Brücke hoch. So kleine Mini-Rätsel sind da drin, inklusive, was ich ein bisschen anstrengender fand, du hast so verschiedene Stamina-Leisten, die dann immer, wenn du was schleppst oder mitnimmst, dann runtergehen und manchmal heißt es, oh, da steckt irgendwas im Sand, das muss ich hochziehen. Ich brauche 6 Stamina-Leisten dafür. Also muss ich jetzt irgendwas finden, wo ich meine Energie auf 6 hochbringen kann, irgendwie 10 Fische futtern, die ich erstmal fangen und kochen muss. Jetzt nicht so enorm in dem Umfang zu beginnen, aber du musst schon ein bisschen so mit deinen Ressourcen dann gucken und haushalten, dass du dann immer dann schaust, was sind so die Items, die dir gegeben werden müssen. Und das finde ich ab und zu mal ein bisschen anstrengend, dass man so ein bisschen farmen muss. Und auch was so das Tragen von Sachen am Anfang zumindest jetzt so angeht, du kannst mehrere von dem gleichen Gegenstand, Crafting-Material kannst du so zusammennehmen. Zum Beispiel irgendwie, du hast eine Vorratskiste, da steht, ich brauche 1 Liane und 2 Steine. Und die stehen dann irgendwie 10 Meter so daneben. Dann, ich kann 3 Sachen tragen, aber ich kann nicht 2 Steine und 1 Liane tragen. Ich könnte 3 Steine tragen und 3 Lianen, aber ich kann nicht die Liane nochmal unterm Arm mitnehmen, also muss ich trotzdem 2-mal gehen. Solche kleinen Nervereien sind da noch drin gewesen. Und der Stil wirkt sehr mobile, so von vor 3-4 Jahren oder so artig. So, mir war auch nicht bewusst, dass ein Spiel aus Japan ist. Das sieht so schnell zusammengekloppt irgendwo in Europa dann aus. Du hast aber auch einen japanischen Narrator, den du einstellen kannst, wenn du das originale Feeling da haben willst, der dann immer so ein bisschen über dein Abenteuer drüber erzählt, so damit du auch ein bisschen Story hast oder was so drumherum passiert. Erster Eindruck war, ich war recht abgeturnt und dann habe ich so ein kleines bisschen Fun gehabt. Aber ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht motiviert, viel länger als die ersten paar Stunden da zu spielen initial, weil ich bin jetzt nicht so ein so Achievement Hunter in der Richtung, oh, ich will alle versteckten Items finden oder ich will meine Zeit nochmal unterbieten in diesem Level, indem ich die ganzen Puzzles mache, die ich schon gemacht habe. Einmal, damit ich so einen schnelleren Run-Through habe. Also das ist nicht so meine Langzeitmotivation. Und natürlich, ich habe jetzt nicht mit mehreren Leuten zusammengespielt, damit man sich da so absprechen kann und alles drum und dran. Das wird es wahrscheinlich nochmal ganz verändern, wie es funktioniert. Aber so levelbasiertes, gamifiziertes Survival-Game ist es trotzdem ein netter Ansatz, der Leuten, die solche Spiele mögen, vielleicht mal ein bisschen was anderes bringt als der typische Crafting-Kram.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man sehr, ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, das ist ein Look, den sind einfach Kinder gewöhnt so von Mobile-Games und so und deswegen gehen wir da rauf und dann sieht das Spiel halt so aus. Aber es ist, glaube ich, schon für viele andere Leute so ein bisschen abtören. Ich finde auch, dass es gar nicht ansprechend aussieht tatsächlich, aber eben auch, weil es nicht meine Spiele, die ich gerne spiele, eben nicht alle so aussehen, wenn ich nur Mobile spielen würde, wäre das was anderes. Und ich glaube, das ist eben ein Spiel, was sich an eine junge Zielgruppe richten soll. Ich bin aber auch jemand, der mit Survival-Spielen nicht so viel anfangen kann. Mel vielleicht?
Survival-Spiele tendenziell ja, aber der Look, wie du schon sagst, der spricht mich auch eigentlich nicht an. Ich habe auch in der Vorbereitung natürlich gewusst, dass wir heute über das Spiel reden wollen. Mhm. Habe einmal ganz kurz in den Trailer reingeguckt und gedacht, ah, das ist ja irgendwie so ein Kinderspiel. Und mich gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Mhm. Also die haben sich damit echt keinen Gefallen getan, glaube ich, mit dem Look.
Oder vielleicht gerade einen Gefallen getan, weil es ist ab 0 Jahren freigegeben, kostet 50 Euro, was vielleicht ein bisschen hoch ist, um dann die Kids-Zielgruppe damit richtig abzuholen. Aber wenn du so eine große Zielgruppe hast und gerade Kids richtig Fun da haben, dann machst du lieber dein Geld damit, als es für irgendwelche verhärmten Mit-40er wie mich dann irgendwelche coole Anime-Optik dann da draufpackst. Also ich verstehe schon, warum es dann so gemacht ist. Für mich ist es nicht ganz das.
Jetzt ist dein Nachwuchs schon im Survival-spielfähigen Alter.
Also es kommt dann drauf an, wie das gestaltet ist. Survival ist ja jetzt erstmal eine Game-Mechanik. Stimmt. Und was man überleben muss, ist dann das, was am Ende den Gemütszustand beeinflusst. Und ein Green Hell ist auch Survival. Also das, da würde ich jetzt sagen, nee, warte ich noch mal ein halbes Jahr. aber der zockt halt zum Beispiel Minecraft super viel. Ja. Und Minecraft hat ja auch einen Survival-Aspekt, wenn du es als Überleben spielst, gibt's ja auch im Kreativmodus, und dann ist das auch Survival. Mhm. Also der ist auf jeden Fall in der Grundmechanik vertraut. Und ich find's dann aber auch okay, was Gregor auch sagt, ne? Also wir sind mit dem Super Nintendo aufgewachsen und so weiter. Oder Mel vielleicht mit Xbox 360 oder was?
Oh, das schmeichelt mir aber.
Ja, schön. Wii U.
Es war der N64.
Siehste? So. Und dann ist es natürlich auch klar, dass es auch für, wenn nicht die Switch 2, welche Konsole ist, dann eher für Kinder so, ne? Das ist halt auch vielleicht eine Einstiegskonsole. Und dann finde ich das völlig in Ordnung, wenn es auch kindgerechte Spiele gibt. Und dann muss man als Mit-40er sich auch nicht von allem angesprochen fühlen. Da gibt es dann Alternativen, glaube ich, genug.
Das finde ich auch. Ich habe in derweil mal meiner Pflicht noch nachgekommen, habe noch ein bisschen nachrecherchiert. Du hast recht, Krieger, bei Bravely Default, man kann später im Spielverlauf tatsächlich auch auf der Switch die Encounter ausstellen.
Okay, das ist ja gut.
Da musst du allerdings erst einen bestimmten Punkt erreichen und was für einsammeln. Allerdings mit dem Verweis auch hier, wo ich das gerade lese, dass du das nur machen sollst, wenn du irgendwo nochmal durch einen Dungeon laufen willst oder irgendwo schnell Wege überbrücken willst, weil du natürlich sonst unterlevelt bist, weil Rollenspiele davon leben, dass du Kämpfe machst und nicht, dass du die auf null runtersetzt und diese Kämpfe komplett aus dem Spiel tilgst.
Heutzutage Random Encounter sind schon ein Geschmack, da muss man schon so ein bisschen Bock drauf haben. Nicht umsonst haben viele Neuauflagen und Remakes, die durch sichtbare Gegner ersetzt, dass du dran vorbeilaufen kannst, wenn du nicht immer so im Panikmodus sein, dass ich gehe 3 Schritte und noch einen Kampf und 3 Schritte und noch mal was, vor allem wenn du so Puzzles oder Wege wieder machen musst. Mhm. Ich kann das jetzt nicht auf Bravely Default ummünzen, weil ich jetzt nicht so im Kopf habe, wie hoch die Encounter-Rate da ist, aber selbst ich als gestandener Rollenspieler von langen Jahren merke ich schon, wenn ich so ganz alte Games hier wieder zocke, lass mich doch wenigstens dran vorbeigehen, wenn ich keinen Bock habe. Na, also das heutzutage zu machen, musst du schon irgendwelche Sachen bieten, wie schalt es ab oder hat einen anderen Modus, wo du vielleicht Sachen überspringen kannst. Und da ist so Standard-Random-Encounter, kannst du einfach nicht mehr so reinballern, finde ich.
Das stimmt. Und bei Split Fiction, das hat Crossplay und es hat noch ein anderes Feature, was ich eigentlich erwähnen wollte, was ich vergessen habe, was ich ganz cool finde. Ich glaube, das wäre schön, wenn mehr Switch-2-Spiele das nutzen würden. Das hat so eine Game-Share-Funktion, so ähnlich wie du ja auch bei den anderen Split-Fiction-Versionen quasi Freunde können mit dir zusammenspielen, wenn du es gekauft hast. Die können es dann nur nicht alleine spielen, aber die müssen das Spiel selber nicht besitzen. Du kannst hier auch Game-Share machen, das heißt, da kann jemand auf einer Switch 2 mit dir das Spiel spielen, auch wenn er oder sie das Spiel nicht hat, und auch mit einer Switch 1, und das finde ich ganz interessant.
Das finde ich cool.
Das heißt, das wird quasi dann dieser Person angeboten, mit dir da mitspielen zu können. Das liegt daran.
Die hätte ich. Spielen wir zusammen dann Split Fiction?
Das ist wahrscheinlich die allerschlechteste Konfiguration, die du machen kannst.
Ja, Switch 2 und und Switch 1.
Switch Fiction zu spielen. Aber ich finde es cool, dass es geht. Also es gibt ja Leute, die haben vielleicht eine Switch 1 zu Hause, kaufen sich eine Switch 2, merken dann so, ah, jetzt kann ich jetzt ja nur im Splitscreen auf dem Fernseher spielen oder ich habe ja auch noch eine Switch 1 und kann das irgendwie
nehmen
und kann das mit jemand anderem zusammenspielen. Das ist ein cooles Feature, können gern mehr Spiele für sich einsetzen. Vielleicht auch mal ein Spiel von Sega. Die haben nämlich auch Spiele für die Switch 2 gemacht, die wir hier noch gar nicht erwähnt hatten. Und das ist ein etwas ungewöhnliches Trio, sage ich jetzt mal. Die ersten beiden Spiele können wir relativ knapp abhandeln an der Stelle. Das erste ist ein Spiel namens Puyo Puyo Tetris 2 und dann hinten noch ein S mit dran gehängt, um das als neues Switch 2 Spiel verkaufen zu können. Eigentlich ist Puyo Puyo Tetris 2 ein Spiel, was vor 5 Jahren erschienen ist und jetzt für die Switch 2 marginal verändert wurde. Es gibt einen neuen 2-gegen-2-Modus, da spielen quasi zwei Teams gleichzeitig gegeneinander. Der kleine Haken an diesem Modus ist, der ist an sich cool, aber du kannst den halt nur machen, wenn du wirklich 4 menschliche Spieler zusammen hast, weil prinzipiell würde der mit der KI funktionieren, aber du hast, wenn du zusammen spielst hier in einem Team, eine Kollisionsabfrage zwischen den Blöcken und Steinen und so. Und du kannst dich mit der KI natürlich schlecht absprechen von wegen, ja, geh du jetzt mal mit dem Stein dahin und ich schieb meinen dahin und so. Und dann knallen diese Steine gegeneinander. Das heißt, dieser Modus funktioniert nur in einer relativ selten zusammenkommenden Konfiguration an Menschen. Es gibt ansonsten auch hier dieses Game-Share-Feature, was ich eben angesprochen habe. Das heißt, man kann das Spiel teilen. Es gibt eine meiner Meinung nach einigermaßen sinnlose Maussteuerung, die nicht so gut funktioniert hat. Und ich habe versucht, das ein bisschen online zu spielen, konnte da tatsächlich kaum Leute finden. Vielleicht hat hier nicht jeder gesagt, ah, da gebe ich jetzt nochmal 40 Euro für aus. Denn was auch ein bisschen schade ist, es ist ja auf anderen Systemen relativ üblich, dass man, wenn man ein Spiel hat, dann irgendwie so ein Upgrade machen kann auf eine aktuelle Version, zum Beispiel von PS4 auf PS5. Wenn du das Spiel auf der Switch 1 gekauft hast, kannst du kein Upgrade erwerben. Du musst eben nochmal diese 40 Euro ausgeben und das macht offen gesagt natürlich kein Mensch, der das Spiel als Switch 1 Version besitzt.
Ja, das ist auch ein bisschen wirklich dran an der Zielgruppe vorbeigedacht. Reinhards Spiel, also ich habe damals schon nicht Puyo Puyo Tetris 2 geholt, weil hat mir nichts gegenüber dem geboten, was ich vom ersten Teil nicht schon hatte. Und der erste ist echt gut. Habe ich immer noch auf meiner Switch und der Switch 2 auch drauf. Weil gar die Tetris-Version, die drauf ist, ist eine der besten, finde ich. Und die spiele ich immer noch regelmäßig. Aber mit solchen Upgrades, wo du natürlich sinnig denken kannst, was sind Spiele, die wir im Portfolio haben, die wir nochmal auf die Switch 2 umsetzen können, adaptieren können. Das musst du aber zu 1000% mit einem Upgrade anbieten oder sagst wenigstens, hey, wir geben euch den Service sogar vielleicht sogar kostenlos drauf für alle alten Besitzer oder so. Das kostet hier einen 5er oder einen 10er maximal, wenn ihr solche Sachen machen wollt. Aber dafür dann nochmal 40 Euro haben wollen für noch eine Version von Tetris und Puyo Puyo, sehe ich persönlich nicht so ganz ein.
Ja, sag das mal dem nächsten Spiel, was hier noch auf meinem Zettel steht. Das kostet nämlich sogar 50 Euro, ist zumindest aber ein Spiel, was eigentlich per se erst Ende letzten Jahres erschienen ist, nämlich Sonic X Shadow Generations. Aber da muss man den Hinweis geben, ist Sonic Generations ein Spiel, was fast 15 Jahre alt ist an der Stelle. Das wurde dann eben erweitert nochmal um eine Shadow-Kampagne und für aktuelle Systeme veröffentlicht, auch für die Switch 1, mit der Einschränkung, dass es damit 30 Frames lief. Jetzt gibt's eine Switch 2-Version. Die läuft mit 60, auch relativ stabil. Finde, es sieht auch cool aus. Das Spiel selber finde ich gelungen. Das haben wir, glaube ich, vor ein paar Monaten hier auch im Game Talk besprochen. Das ist ein cooles Jump'n'Run, auch cooler Mehrwert durch diese neue Shadow-Kampagne. Aber auch hier halte ich es für denkbar unglücklich, das gleiche Spiel jetzt ein halbes Jahr später nochmal für die Switch 2 anzubieten und zu sagen, ja gut, du hast für die Switch 1 gekauft, hast leider Pech gehabt. Du müsstest nochmal 50 Euro ausgeben. Das schmälert so ein bisschen die Freude über diese Launch-Titel, denn an sich ist das ja ein cooles Spiel. Und die Arbeit, um jetzt zu sagen, okay, das Spiel läuft jetzt da mit 60, ich glaube nicht, dass da viel Programmieraufwand reingeflossen ist, aus diesem Switch 1 Spiel jetzt ein Switch 2 Spiel zu machen.
Und sowieso auch, also ich hatte die Switch-Version vom der Urfassung da jetzt nicht dann nochmal direkt gesehen. Ich habe es auf anderen Plattformen gespielt, aber auch so ein bisschen hinterfragt allgemein. Der Preis war schon halbwegs zu rechtfertigen. Du hast so das Remaster von dem Spiel bekommen, was du in den Jahren auch mal für 1 oder 2 Euro auf Steam hättest kaufen können.
Also ohne das Shadow.
Das Sonic Generations, aber das Shadow macht es dann eben dementsprechend. Wäre es quasi auch das Sequel gleich mit dabei. Remaster vom ersten Teil und das Sequel mit drin. Das Shadow ist echt ganz gut gelungen. Wobei ich dann aber auch sagen muss, warum muss das auf eine Switch mit 30 FPS laufen, wenn es aus dem Jahr 2011 kommt? Mhm. Das kannst du auch irgendwie trotz besseren Texturen und anderen Sachen drum und dran vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Hier kann man aber auch das so wiederholen, was du dann gesagt hast, Fabian. Gerade wenn du es ganz frisch gekauft hast im letzten Jahr und dann gespielt hast, da kein Upgrade anzubieten, sondern den Sonic-Fans nochmal in die Tasche zu greifen, ist auch weird.
Das ist richtig. Ich glaube, Nils ist schon richtig enttäuscht jetzt, weil er gehofft hatte, dass er hier mit vielen neuen Kauftipps für seine Switch 2 rauskommt.
Ja, also tatsächlich habe ich mir das erhofft, aber also das Line-Up ist bis jetzt eher dünn.
Ja.
Also es gibt dann Mario Kart, kann man auch längere Zeit mal drüber sprechen, ob Mario Kart World jetzt ein Kaufgrund ist im Vergleich zum...
Sag das gerne mal. Wir haben natürlich hier darüber gesprochen, aber mich interessiert auch deine Perspektive, weil ich da auch einen speziellen Blick drauf habe, gerade aus der Perspektive von jemandem, der auch gerne mal alleine spielt, würde ich sagen, da hat man nicht alles Potenzial ausgeschöpft, um einen da lange bei der Stange zu halten. Aber wie findest du es?
Ja, ich gehe ich ähnlich mit. Also ich finde, was ich lustig finde, ist so dieses Vier, dass man wirklich mit super vielen Leuten fährt, was aber in der Realität auch sehr chaotisch und frustig sein kann, ja, weil das ein Item-Gespam ist ohne Ende. Ich mag den neuen Modus, dass man diesen Battle-Royale-Modus, also dass immer einer hinten rausfällt. Finde ich lustig, spannend. Aber ich ertappe mich dabei, das ist auch etwas, was ich mit meinem Sohn viel spiele, Mario Kart, dass wir das alte Mario Kart auf der Switch 1 spielen.
Mhm.
Ich, das ist der 8, ist das, ne?
Ja, 8, ne? 8 Deluxe, genau.
Genau. Dass wir das, weil da gibt's halt diesen, da gibt's halt so viele kleine süße Modi, wie zum Beispiel diesen Räuber- und Gendarm-Modus, wo du dann immer abwechselnd mal die anderen fangen musst und dann wieder gejagt wirst und so. Also so kleine Sachen, die da einfach ein bisschen besser sind. Und rein vom Gameplay her ist das jetzt auch nicht so, dass es eine große Revolution ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, wie ist so der Sprung zwischen dem GameCube Mario und dem Mario 64 und dem Super Nintendo Mario und dann Mario Kart 8 und so weiter. Da sieht man schon noch wirklich krasse Sprünge.
Ja.
Gerade wenn man das dann nochmal so nacheinander einfach mal so spielt und guckt, ey, da ist eine Menge passiert. Und ich finde jetzt zwischen Mario Kart World und Mario Kart 8 Deluxe im Gameplay und was die Modi angeht, ist das nicht so krass, dass man sagt, ey, ich kann nicht auch mit Mario Kart 8 noch glücklich sein.
Stimmt.
Zu der ich habe es jetzt auch ein bisschen gespielt, finde so ein bisschen der Content ist, da ist zwar Zeug da, aber es ist so versteckt innerhalb des Spiels. Rein Gameplay-mäßig, ich habe recht wenig Mario Kart 8 und Deluxe gespielt, aber jetzt diese ganzen Grind-Geschichten und dieser Zusatzsprung, den du hast, mit dem du dann an Shells vorbeispringen kannst oder auf die Rails oder sowas, das sind so Detailsachen, die sieht man im ersten Moment nicht und man muss erstmal ganz knallhart üben und schauen, wie diese ganzen Manöver zurechtkommen. Mhm. Und andererseits die Welt an sich, wenn ich da so normal durchfahre als Singleplayer, mir das angucke, wirkt das alles sehr karg, aber es sind ja diese kleinen Minisachen überall versteckt, auf einmal machst du so irgendwie so einen Pi-Schalter und dann kriegst du eine Strecke aus Mario Kart vom Super Nintendo, die du fahren kannst, wirst aber nicht wirklich darauf hingewiesen, außer du fährst dann frei rum und findest das per Glück dann irgendwo und es ist auch schön aufgebaut, die Welt grundsätzlich. Ich habe die jetzt auch nicht komplett erkundet oder so herumgefahren, aber es macht schon irgendwie Spaß. Es wirkt dann nur zu wenig drauf hingezeigt, dass du hier nochmal was machen kannst. Und das, was du auch erwähnt hast, Nils, ist natürlich von dem Spiel, das dann über 10+ Jahre jetzt reifen konnte und ergänzt wurde mit Boni, mit neuen Strecken, mit Fremdcharakteren zum Beispiel, die hier auch nicht vorhanden sind aus anderen Franchises. Da wirkt Mario Kart 8 Deluxe immer noch als das viel rundere Paket. Und hier ist eher ein gutes Fundament gebaut worden. Ich weiß nicht, ob es ein 80 oder 90 Euro Fundament ist für die Leute, die es nicht mit der Switch zusammengeholt haben. Aber da wird sich wahrscheinlich in der Zukunft noch extra zeigen, was Nintendo reinpackt und wie viel sie davon nochmal extra haben wollen.
Mhm.
Und es ist halt auch bei den Strecken so, dass die sehr viel breiter angelegt sind und sehr viel mehr Alternativrouten bieten. Und da ist halt auch die Frage, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Will man so ein offenes Streckensystem haben oder mag man eher so ein klassisches Rennen, wo du eine recht enge, klar geführte Route auch hast, die du abfährst. So,
du hast dafür doch mehr so Gegenverkehr und so Gegner, oder? Die so dir den Weg versperren bei diesen breiteren Strecken jetzt. So, ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt, sondern nur gesehen und das ist mir schon aufgefallen.
Ja, da ist grundsätzlich einfach viel mehr los.
Ja.
Ne? Und das ist aber auch notwendig, wenn du das mit so vielen Leuten spielst,
ja,
dann
ja,
musst
klar.
du mehr Ausweichfläche und Alternativrouten auch anbieten. Aber so, es gibt also diese klassischen Mario Kart Strecken, die dann auch mehr noch wie Rennstrecken aussehen, sind dann bei Mario Kart 8, glaube ich, eher ein bisschen vorhanden als hier.
Ja, meine Boomer-Mentalität kickt da auch noch mal ein bisschen dann rein. Ich habe so viel Super Mario Kart gespielt und da auf Zeit gespielt tatsächlich. Mhm. So, wie drifte ich vernünftig um die Kurven, dass ich da noch ein paar Millisekunden so abschaben kann? Das hat sich überhaupt nicht bisher hier eingestellt, dass ich Bock habe, die Strecken so zu lernen.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Ich warte immer relativ lange, bis ich mir eine neue Konsole kaufe, weil es immer so viel noch für die vergangenen Konsolen gibt. Also ich kann komme ganz lange immer noch damit klar, weil alles noch für die Last Gen erscheint. Und hier ist es natürlich jetzt so, dass es das Mario Kart World nur für die Switch 2 gibt, aber bis jetzt ist das noch nicht Anreiz genug für mich, die direkt jetzt zu holen.
Finde ich völlig nachvollziehbar. Also gerade weil Mario Kart 8 Deluxe einfach so ein komplettes Spiel ist mit so viel Content drin, was nicht so unähnlich ist. Es sieht nicht signifikant schlechter aus. Das kann man schon machen. Also nur wegen Mario Kart World die Switch 2 zu holen, würde ich auch Leuten eher tendenziell von abraten, obwohl es natürlich für sich gesehen ein Top-Spiel ist. Aber es ist nicht so viel anders und es lässt definitiv ein bisschen Potenzial hier und da liegen, was es vielleicht später noch nutzen wird, indem da DLCs kommen und Erweiterungen für erscheinen werden. Aber das wird die Zukunft zeigen. Aber vielleicht haben wir noch ein anderes Switch-2-Spiel in dieser Folge, wo Gregor jetzt sagt, ja, das ist ein absoluter Knaller. Das habe ich mir nicht angeschaut, weil ich einfach nicht so eine hohe Expertise habe. Niemand hat so eine hohe Expertise, was diese Spielereihe angeht. Es ist nämlich der Director's Cut eines Yakuza-Spiels. Ach,
jetzt kommt das andere.
Das andere?
Date Everything.
Ach so.
Da hat der Dr. Love erzählt wieder, ja, aus seinen Eskapaden jetzt hier. Vielleicht ein andermal, aber erstmal reden wir über Yakuza Zero Director's Cut. Bisschen ungewohnt und wieder, nachdem ich mir reinhämmern musste über die letzten Jahre, dass die Serie jetzt Like a Dragon heißt, dass sie es wieder Yakuza nennen, aber ist eben eines der Spiele, das unter den Namen bekannt geworden ist. Da konnten wir auch, dankenswerter Fabian, ich habe mir das Spiel ja nicht geholt, aber ich habe es mir ausleihen können von dir über dieses digitale Gameshare-Funktion, dass ich 2 Wochen das dann mal spielen konnte und mir dann anschauen konnte. Ich habe es mir bewusst nicht geholt. 50 Euro kostet das in diesem Director's Cut. Ich habe das Spiel in mehreren Versionen daheim. Auf dem PC, ich habe auf der PS4, glaube ich, 180 Stunden oder sowas dann da investiert. Meines Erachtens das beste klassische Yakuza-Game, so in der Art als Sandbox-Game mit einem guten Anteil Brawling, so ein bisschen wie die Streets of Rage oder Final Fights vorgewesen sind, aber jetzt in einer 3D-Umgebung mit Story und so Sandbox-Elementen. So hat Yakuza oder Like a Dragon dann früher funktioniert, bevor sie zum rundenbasierten Rollenspiel später rübergegangen sind. Mhm. Und wenn mich jemand fragt, mit welchem Yakuza-Teil soll ich dann einsteigen, empfehle ich auch meist eher Yakuza Zero, weil da kann man daran absehen, wenn einem das Spiel nicht gefällt, hat man auf den Rest der Serie auch keinen Bock mit allen positiven und auch negativen Sachen, weil da muss man auch erstmal zurechtkommen, dass diese Spiele auch recht redselig sind, viele Cutscenes haben, auch viel, was dann nicht vertont ist, sondern in den Textboxen abläuft, viel Kleinkram, den man so zwischendurch machen muss, da merkt man bei Yakuza Zero so, ob man so Bock drauf hat, grundsätzlich aber vom Gameplay aus her, als Prequel fängt es auch noch ganz vorne in der Story an, das heißt, man muss kein Vorwissen haben über diese ganzen Mafia-Verwebungen, die über die Jahrzehnte da entstanden sind in der fortlaufenden Story. Und es war damals auch noch so, wenn wir jetzt schon von 3DS-Spielen auf Switch 2 gesprochen haben, das ist ein PlayStation 3-Spiel, was wir jetzt auf der Switch 2 bekommen haben. Ursprünglich in Japan PS3 und PS4 rausgekommen. Die PS3-Version kam nicht im Westen, wenn ich mich nicht irre, aber da sieht man, dass das technische Fundament schon relativ alt ist. Und habe jetzt ein paar Stunden in die Switch 2-Version reingespielt. Im Handheld-Modus hauptsächlich. Also ich muss mal gucken, wie das dann im TV-Modus dann auch hier, ob das nochmal anders ist. Aber es hat sich jetzt nicht negativ da geäußert. Was ganz gut ist, die Optik sieht, finde ich, immer noch für so ein uraltes PS3-Spiel dann noch ganz gut aus. Mhm. Also läuft dann auch mit 60 FPS. Der Font ist ganz leicht anders, als ich den gewohnt bin. Vielleicht liegt das durch die schärfere Bilddarstellung, aber das sind so Details, die mir nach 180 Stunden Yakuza Zero auffallen, dass die Texte so leicht anders aussehen. Nicht ein komplett neuer Font, aber ich muss mich schon ein kleines bisschen dran gewöhnen. Die Director's Cut bedeutet, dass die eine Handvoll Cutscenes reingetan haben sollen, die dann irgendwo später im Spiel auftauchen, die Story dann so ergänzen. Ich habe jetzt von Yakuza-Experten gehört, dass es jetzt nicht so prall sein soll, was da extra storymäßig reingetan wurde, dass es jetzt unbedingt lohnt, dass man nochmal 180 plus Stunden investiert, wenn man schon kennt. Also dieser Director's Cut-Content ist nicht unbedingt das, wo alle Leute drauf gewartet haben, sondern ein bisschen klein Story mehr und andere Sachen, die dazu kommen. Plus wir haben ein bisschen diesen Red Light District-Modus gesehen, so eine Art Multiplayer, aber auch Singleplayer, so Massenbrawl-Komponente. In den letzten Jahren nach Yakuza Zero hatten die Like a Dragon-Spiele häufig mal so Bonus-Modi drin, die so ein bisschen an Dynasty Warriors fast schon erinnern. Du bist in so eine Kampfarena reingepackt und da ist auf einmal 40 Charaktere oder so mit deinem und Leute, die an deiner Seite kämpfen. Und dann ist einfach der Bildschirm explodiert in tausenden Farben und Fäusten und Tritten und allem drum und dran. Wurde später möglich, da man eben technisch immer weiter daran arbeiten konnte, dass du vielleicht nicht nur einen Charakter und 5, 6 Gegner hast, sondern mal so 30, 40 darstellen kann. Und das ist dieser Red Light District Modus. Du wirst dann... Haben die, okay, die haben die Voice Actor da spielen lassen. Habe ich auch bisher noch nicht gesehen da im Trailer. sind immer schön akkurat nachgebildet. Du wirst da reingeworfen in so Kampfarenen und dann tauchen so und so viele Gegner auf. Du kannst dir entweder KI-Kollegen suchen oder online irgendwie gehen, dass du mit deinem Charakter plus bis zu drei anderen dann losgehst. Ich habe mit KI-Kollegen gespielt, weil da jetzt nicht so viele wirklich Leute online waren und ich kaum jemanden in der Freundesliste habe, weil ich keinen online spiele auf der Switch. Und es war irgendwie nichts für mich, muss ich sagen. Also es war einfach nur Massenkämpfe machen mit Geld verdienen, zum Charaktere freischalten. Wenn du KI-Kollegen machst, kannst du dich am Anfang auch dahinstellen und die ballern alle schon weg. Also da musst du zu Beginn zumindest noch nicht so viel machen. Der Anspruch, der steigt erst, wenn du dich da richtig reinversetzt. Aber irgendwie Leute weghauen kann ich auch im richtigen Spiel machen mit dem typischen RPG- und Auflevel-System. Und da brauche ich jetzt nicht so ein Massenkampf-Ding, wo ich mir dann für eine künstliche Währung, wo dann neue Sachen verdient werden, damit ich die nächste Figur freischalten kann, dass ich da irgendwie so eine Liste von verschiedenen Charakteren habe und mich da dann durcharbeite. Das wirkt ein bisschen alibimäßig. Lass uns noch mal ein bisschen extra was reintun. Ich weiß nicht, das Spiel ist immer noch geil. Ich weiß nicht, 50 Euro geil, weil du es für so auch nachgeworfen bekommst auf anderen Plattformen, wenn du es auf der Switch 2 unbedingt spielen willst, weil es gibt keine Switch 1 Version. Davon ist es mehr als solide und das Spiel ist ja auch immer noch so vorhanden mit den Voraussetzungen, dass es ein uraltes PS3-Game ist und du damit zurechtkommen musst. Ich würde es zwar immer noch empfehlen, eben als Yakuza-Game, als Einstieg, wenn man das überhaupt mal machen möchte. Ich hätte den Price Point gern ein bisschen günstiger gesehen für das, was da geboten wird. Ich selbst hätte jetzt nicht nochmal 50 Euro für ausgegeben unter dem Kontext, dass ich die anderen Fassungen schon habe.
Na gut, und ich glaube, damit dürften wir im Game Talk ungefähr wirklich jedes Switch 2 Launch-Spiel, was es gab, behandelt haben. Zum Glück, muss ich sagen, kommt diesen Monat Donkey Kong Bonanza raus, weil ich habe irgendwie auch Bock, wieder was Neues
zu spielen. Was denkst du, Fabian, mit Bonanza jetzt, wo diese Direct gewesen ist? Hast du da noch reingeschaut oder hast du das aufgespart?
Schnelldurchlauf habe ich das so angeguckt und so. Ich glaube schon, dass das ziemlich gut wird.
Sieht besser aus als der initiale Eindruck, muss ich sagen, was ich dann beim Spielen dann hatte. Ich hoffe, dass ich mit dieser Unübersichtlichkeit besser zurechtkomme, aber die Ansätze sehen ja cool aus in der Direct.
Ich auch. Ich hoffe, dass wir das hier dann zum Launch auch besprechen können. Kommt am 17., glaube ich, raus. Lassen wir uns überraschen. Und wir haben noch, ich wollte die zweite Sendungshälfte nicht nur mit der Switch 2 hier an dieser Stelle vollballern. Dann hat Mel gesagt, ja, sie hat doch was anderes gespielt. Dann habe ich gedacht, hey, cool, das haben wir noch nicht besprochen. Das ist ein Spiel, was auch jetzt gerade ist übertrieben. Es ist am 17. Juni rausgekommen für alle Plattformen, glaube ich. Das heißt Date Everything.
Genau, ein Spiel, was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe und eher durch ein Let's Play hier auf dem Sender drauf aufmerksam geworden bin und mit dem ich aber dann überraschend viel Spaß hatte. Und zwar Date Everything, der Name ist Programm, du datest alles in deinem Haus, also Gegenstände in deinem Haus. Es gibt am Anfang so einen ganz kleinen Storyteil, in dem man anfängt als neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in so einem Customer Care, wo man halt Kundenanfragen beantwortet. Und da kann man aber auch schon anfangen, diese Kundenanfragen abzuwimmeln oder die irgendwie auch schon so nach Dates zu fragen, bevor man am selben Tag gekündigt und von einer KI ersetzt wird. Und dann hat man natürlich, dadurch, dass man keinen Job mehr hat, relativ viel Freizeit. Und was macht man? Man verbringt sie zu Hause und datet Gegenstände. Es wird einem per Drohne eine Brille an die Haustür geliefert. Man weiß nicht, wo die herkommt. Man setzt sie auf und plötzlich sieht man alle Gegenstände als Menschen. Mhm. Also das nennt sich ja so Gijinka, also Sachen, die eigentlich keine Menschen sind, vermenschlicht, die dann auch die Attribute der Gegenstände haben. Und man kann insgesamt 100 Gegenstände in seinem Haus daten.
Was ist dein Lieblingsgegenstand?
Bis jetzt ist es das Messer.
Okay. Weil es so scharf ist.
Das Messer und ich haben ja auch eine kleine Vorgeschichte. Na, auf der letzten Gamescom hat mir das zum Sieg verholfen bei, was war das? Chat-Duell. Und es ist tatsächlich ein relativ hotter Charakter in diesem Spiel. Und der ist aber auch nicht so leicht zu knacken. Weil man muss Gespräche mit diesen Charakteren führen.
Wollte ich dich gerade fragen. Ich habe versucht, da ein bisschen Gameplay-Material vorzubereiten. Wenn ich ehrlich bin, war das nur, man läuft durchs Haus, klickt ein Objekt an, danach wird 10 Minuten geschnackt.
Genau. Das ist schon das Spiel. Ja, ne? Das ist halt ein Dating-Simulator. Also ich spiele auch sonst keine Dating-Simulator, aber ich glaube, das ist basic das Prinzip dieser Art von Spiele.
Effektiv wie echte Dates, ne? Irgendwo draufklicken und 10 Minuten reden.
Ja, stimmt. Eigentlich wie ein echtes Date. Und man muss dann halt mit denen Gespräche führen, die so ein bisschen kennenlernen, gucken, was die vielleicht auch hören wollen. Man hat 5 Gespräche pro Tag, bevor man schlafen gehen muss. Und man muss dann aber auch mit denselben Gegenständen öfter reden, weil man dann auch im Laufe der Zeit neue Optionen freischaltet, weil die vergeben einem auch Punkte für so Attribute. Also man kann Attribute wie Smart, Sassy, Poise, Empathy und Charm bekommen. Und wenn man dann, je nachdem, was man auflevelt, in Anführungszeichen, hat man dann andere Antwortmöglichkeiten, die dann mehr sassy sind oder charmanter sind.
Mhm. Gibt's, also kann man sich zu Beginn auswählen, wen man daten möchte?
Ja, also alles im Haus.
Also, aber ob es Männer oder Frauen oder beides? Oder
nee. Gibt's, sondern genau, also du kannst am Anfang auswählen, welches Geschlecht du selber hast. Also männlich, weiblich oder divers. Mhm. Aber es hat gar keinen Einfluss, glaube ich. Also ich hatte bis jetzt in der Zeit, die ich es gespielt habe, nicht das Gefühl, dass es einen Einfluss darauf hatte, was mir vorgeschlagen wurde. Mhm. Vor allem gibt es ja auch diese 100 Gegenstände schon. Und es ist immer so ein bisschen Teil dieser, für mich auch, Spannung, wenn ich es anklicke, was kommt jetzt? Ist es jetzt eher ein männlicher Charakter oder ein weiblicher Charakter? Neben den Designs auch, finde ich, sehr interessant hervorzuheben, sind die Synchronsprecher, weil es gibt wirklich für jeden Charakter einen eigenen Synchronsprecher. Mhm. Die auch
alle 100?
Ja. Crazy. Ja. Also zumindest habe ich so eine Synchronsprecherdatei von dem Spiel gesehen und auf den ersten Blick konnte ich keine Doppelung finden. Das sind auch alles bekannte Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, teilweise auch Schauspieler und Schauspielerinnen.
Wer ist die Toilette?
Das weiß ich gerade nicht, wer die Toilette ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr witziger Charakter, die Toilette. Ist ein Rapper. Also
du hast es auf jeden Fall ausprobiert, die Toilette.
Ein Crapper?
Ja. Ja, genau, ist ein Crapper. Es ist ein Joke im Spiel tatsächlich.
Ist das der Joke?
Ja, ist ein Joke
im Spiel. Es ist schon sehr naheliegend.
Ja, ja. Ja.
Wenn man dann in the States auf Klo muss, dann ist es auch irgendwie
nur... Ja.
Ja.
Sorry, ich muss ganz dringend mal...
Also man kann die Brille auch ausziehen, dann sind es wieder normale Gegenstände.
Red ruhig weiter.
Ja. Oh Gott.
Ja. Besonders aufgefallen bei den Sprechern ist zum Beispiel der...
Hast du Durst?
Der Kamin. Passenderweise ist das derselbe Sprecher, der Zuko aus Avatar spricht, also auch Feuer. Gibt aber auch zum Beispiel das Messer, was ich auch sehr gerne mag. Spricht unter anderem auch Scorpion.
Mortal Kombat.
Genau, ja. Also es sind auf jeden Fall Stimmen, die man erkennt. Die Badewanne ist auch, was ist Sumatra aus einem dieser Spiele, die ich nicht spiele. Genau.
Gibt es irgendeine Art von... Hat das Spiel ein Ziel oder ein Ende, wenn du zum Beispiel du hast alle 100 Sachen gedatet,
ja.
Dabei und dann es hat ein Tages...
Das frage ich mich also. Auch, ob es irgendwie ein Ziel gibt. Also was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, warum wir diese Brille bekommen haben. Weil die kam ja einfach so, wurde die uns geliefert von der Drohne. Und wir kriegen immer mal wieder so Nachrichten auf unser Handy von einem, also so ein Icon, einfach nur ein Aluhut ist. Und der schreibt mit uns. Und stellt sich raus, dass er uns die Brille geschickt hat, aber wir wissen nicht, warum und was das Ziel dahinter ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber macht's dir Spaß? Also, weil im Grunde genommen, das Spiel lebt ja nur von der Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind und wie die gesprochen sind.
Ja.
Das definiert wahrscheinlich die Qualität des Spiels, aber du findest es schon unterhaltsam?
Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich frage mich aber, wie lange... Weil ich glaube, dass es sich für mich tatsächlich irgendwann auch auserzählt hat, weil für mich wirklich das Interessanteste und Spannendste ist, die Charaktere zu finden, anzuklicken und dann zu sehen, wie sie aussehen, zu sehen, wie sie irgendwie drauf sind, was für einen Charakter sie haben. Ich habe gar nicht so viel Interesse daran, wirklich jetzt alle zu daten oder irgendwie am Ende den Erfolg zu haben, dass ich jetzt mit allen 100 auf dem Date war oder so. Mich interessieren wirklich... Was sind das für Charaktere? Was kann ich überall? Was kann ich alles finden? Was kann ich alles anklicken? Was ist alles personifiziert in meinem Haus? Und ich glaube, dann könnte es für mich auch schon auserzählt sein, wenn ich alle 100 gefunden habe.
Nils, was wäre dein bevorzugter Gegenstand in deinem Haus, den du gerne daten würdest?
Ein Bett.
Ah, liegen tatsächlich. Mhm. Sonst noch was?
Ich bin monogam. Aber für alle...
Kein Doppelbett, ne?
Kein Doppelbett. Queen Size. Aber es ist für Objekte viele wahrscheinlich wirklich sehr... Also
ja.
Vielleicht kann man das selber auch mit Füßen machen oder so. Also dass jeder Fetisch in irgendeiner Form bedient wird.
Gibt es nicht auch schon so ein Dating-Sim mit Tauben? Ihr habt doch auch mal sowas.
Weiß nicht, wie hieß das nochmal?
Heartful Boyfriend.
Ja.
Dr. Love und Heartful Boyfriend. Check das Let's Play gerne aus hier.
Siehst
auf
dem. Da lag Nils ja gar nicht so falsch, dass du eigentlich der Experte für dieses Segment.
Ich bin nicht der Experte, Dr. Love ist der Experte. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht hat er seinen Kittel an den Nagel gehängt oder jemand datet seinen Kittel gerade. Ich weiß es nicht.
Der bereitet schon das nächste Festival vor, glaube ich.
Ja.
Ja. Ich habe gesehen, dass die Publisher von dem Spiel auch Moving Out gemacht haben und ich betrachte natürlich Moving Out jetzt mit ganz anderen Augen, nachdem sie das Spiel auch ausgebracht haben.
Vielleicht kannst du das auch kombinieren, dann wenn du Leute doof findest ja. bei den Dates, dann werden die beim Umzug nicht mitgenommen, ja. werden direkt geschreddert.
Oder die, ja genau.
Schön.
Ich schmeiß mal raus.
Interessante Farbe, die du hier als Spiel nochmal mitgebracht hast, Mel. Wenn ihr möchtet, guckt euch das Let's Play an. Du hast mit Janina, glaube ich, gespielt. Das ist auf dem Let's Play-Channel zu finden. Und damit sind wir für heute auch am Ende dieses sehr, sehr vollen Game Talks angekommen. Es erwartet euch wie immer natürlich eine weitere Programmwoche hier bei Rocket Beans. Es gibt am Donnerstag eine neue Folge RBTV Home. Da wäre wiederum Mel jetzt die Expertin, um zu sagen, auf was können wir uns da freuen am Donnerstag?
Oh, ich muss selber ganz kurz überlegen. Wir hoffen, dass das Wetter so schön bleibt, wie es gerade ist, damit wir in den Garten gehen können. Und ja, dann lasst euch überraschen, was wir da machen im Garten.
Die große Gartenfolge. Werden Gegenstände gedatet? Wird die Tischtennisplatte gedatet?
Jetzt hast du es verraten. Wir spielen Tischtennis.
Nein, du hast es verraten.
Ja, und daten die Tischtennisplatte. Und ja, mehr am Donnerstag.
Stark. Am Freitag gibt's hier was, was wir schon seit ungefähr 3 Jahren auch planen. Es gibt die 500. Folge Kino Plus in einer großen Gala wird die stattfinden, live aus dem Experian. Also seid auch da mit dabei, wenn Schröckert und seine Freundinnen und Freunde die 500. Folge feiern, obwohl wir eigentlich schon wahrscheinlich bei Folge 597 mittlerweile angekommen sind, haben wir das nicht vergessen. Es gibt auch nächste Woche hier wieder einen Game Talk, dann wird Via zu Gast sein. Und wenn ihr sagt, der Game Talk war wieder richtig toll diese Woche, könnt ihr uns unterstützen über den Rocket Bean Supporters Club, seht ihr gerade eingeblendet. Ich sage nochmal vielen Dank für euer Interesse, dass ihr mit dabei wart. Ich sage vielen Dank an meine 3 wunderbaren KollegInnen hier im Studio. Vielen Dank, Nils.
Danke, Fabian.
Vielleicht sehen wir uns mal auf eine Runde Rematch. Ich hätte Lust mit dir mal. Ach nein, du spielst ja PC. Verdammt, dann muss ich noch mit Gunnar weiter zusammenspielen. Der ist aber noch sehr schlecht.
Auf PlayStation?
PlayStation.
Dann besorge ich mir das einfach auf der PlayStation.
Aber dann bist du ja wieder Level 0 dann.
Ja, aber ganz ehrlich, ich bin richtig gut.
Mel, vielen Dank auch dir.
Ja, danke für die Einladung.
Und Gregor, dir auch. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein.
Ja, danke wie immer für die gute Vorbereitung und ich bin immer wieder gerne im Game Talk.
Sehr schön. Auch nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank an dir auch an die Regie und tschüss.